Da muss man sagen, diese Position war nicht ganz daneben. Das war aus christlicher Überzeugung zu sagen, wir machen das gar nicht. Aber wir müssen uns die Frage stellen, ist diese radikale Überzeugung biblische Überzeugung? Ist die wir als Christen vertreten müssen? Und darüber hinaus müssen wir uns die Frage stellen, ist das überhaupt möglich, so zu leben? Also zu sagen, als Christ, ich will gar nichts mit der Politik zu tun haben. Die erste, rein logische Frage würde ich so beantworten, es ist für uns gar nicht möglich, unpolitisch zu sein. Denn es kommt ja immer darauf an, wie wir Politik definieren. Fängt die da an, wo ich mich in den Bundestag wählen lasse? Fängt sie da an, wo ich für das Bürgermeisteramt kandidiere? Nein, Politik fängt ja in Deutschland an, einfach, dass ich geboren werde. Dass ich hier auf der Erde lebe. Denn beispielsweise gibt es Finanzpolitik. Ja, womit wird das Finanzpolitik betrieben? Ja, mit meinem Geld. Ja, nicht nur mit meinem, das wäre dann zu wenig, nicht? Aber auch mit Ihrem Geld, da kommt das hinein. Und das heißt, durch das, was ich kaufe, durch die Steuern, die ich bezahle, unterstütze ich mit die Finanzpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Indem ich das eine Produkt kaufe und das andere nicht. Jetzt kann ich natürlich sagen, ja, verzichte ich darauf, ich bezahle einfach keine Steuern mehr. Ja, werden Sie sehen, das geht halt schwierig, kaufen Sie beim Aldi ein und sagen, ich will keine Mehrwertsteuer mehr bezahlen. Ja, die bekommen Sie ja nicht raus, die wird gleich einkassiert, nicht? Oder Mineralölsteuer, noch schlimmer, bei der Tankstelle. Ja, würden wir die nicht mehr bezahlen, wir würden plötzlich dreimal so viel tanken können für denselben Preis. Denn das ganze Geld fließt ja an den Staat. Darüber hinaus Arbeitspolitik. Welchen Beruf wählst du? Wo bist du aktiv? Bekommst du Kinder oder bekommst du keine Kinder? Schickst du die Kinder zu der Schule oder zu der Schule? Das sind ja alles Entscheidungen, die politisch mitgewollt sind, auf die wir entweder eingehen, die wir nutzen, wenn wir einen Antrag stellen für Förderung in diesem Bereich. Hausbau, gab es bis vor ein paar Jahren Kindergeld beantragen. Das sind Rechte, die wir haben, die wir in Anspruch nehmen können oder nicht. Und wenn wir sie in Anspruch nehmen oder nicht, ist das eine politische Entscheidung. Meine Meinung, die ich sage, im privaten Bereich, wenn ich sage, ich bin für diese Entscheidung oder gegen diese Entscheidung, das ist eine politische Äußerung. Darüber hinaus gibt es ja weite Deckungslinien, also wo christliche Überzeugung sich schneidet mit politischer Überzeugung. Gerade in den letzten Jahren ja heiß diskutiert die Frage eben der homosexuellen Ehen. Jetzt die Frage, wenn ich dazu meine Meinung sage, dann ist das eine politische Äußerung. Obwohl ich es vielleicht nur als Glaubensüberzeugung äußere. Wenn ich sage, ich glaube, Jesus Christus ist der Weg zu Gott, ist das auch eine politische Äußerung, weil es gleichzeitig eine Äußerung ist, gilt der Pluralismus, alles ist gleich. Oder ist eben nicht alles gleich. Gibt es feste Überzeugungen, an denen man festhalten kann? Und ich glaube, insofern ist es eigentlich eine Illusion zu meinen, wir könnten uns vollkommen von Politik fernhalten. Das geht gar nicht. Wir müssten uns in die Einöde zurückziehen, irgendwo ein kleines Kloster bauen mit einer großen Mauer ringsherum und selbst dann hätten wir Probleme, weil wir dann Grundsteuer bezahlen müssten und was weiß ich noch für das Wasser und dann würden sie irgendwann kommen und unsere Kinder müssen in der Schulpflicht in die Schule gehen und so und uns danach richten oder nicht richten. Ich glaube, es ist eine vollkommene Illusion. Wir leben in der Welt. Und Jesus hat auch gesagt, wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Und da ist der große Unterschied. Das heißt, wo ist die Grundlage meines Lebens? Die ist eben nicht nur bei dem, was ich hier politisch entscheide. Dann falle ich häufig auf Scharlatane herein, die mir den Himmel auf Erden versprechen wollen. Und das gibt es ja überall. Nicht? Also das ist dann wieder jetzt bei der neuen Linken, wenn die werben darüber, wir wollen die Betriebe verstaatlichen und es wird eine glückliche Gesellschaft geben und alle werden reich. Ja, das ist dann sozusagen das, was man vor 100 Jahren schon im Marxismus-Leninismus gehört hat, nur mit einer Neuauflage. Und diesen Himmel auf Erden wird es für Christen nach christlicher Auffassung so nicht geben. Weil wir leben in einer Welt, wo die Bibel uns deutlich sagt, die gefallen ist, die sich von Gott gelöst hat, wo die Menschen statt auf Gott zu hören, in erster Linie auf sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse hören. Und das geht eben auf Dauer schief. Jetzt könnten wir sagen, ja, wenn ich auf meine Bedürfnisse achte, das muss ich doch. Wer tut es denn sonst? Das stimmt vielleicht schon. Aber was passiert, wenn die Leute das tun? Das merken wir in Deutschland. Die Manager, die Möglichkeit haben und die Politiker stopfen sich die Taschen immer voller dabei, weil sie die Möglichkeit haben. Sie sitzen an den Hebel der Macht. Wenn ich eine Firma leite, kann ich entscheiden, wohin das Geld fließt. Ja, und wohin? Eben zu mir. Aber auf Dauer macht das eine Gesellschaft kaputt. Und das war schon immer so. Und das wird auch dahin kommen. Umso größer dann Verarmung ist, umso größer dabei der Leidensdruck ist, umso stärker wird es Auseinandersetzungen geben. Das war früher so und das ist heute noch genauso. Der Mensch, sagt uns die Bibel, ist im Kern schlecht. Nicht unbedingt, dass er jetzt nur will, ich will immer nur das Schlechte machen, sondern einfach, dass er zuerst an sich statt an Gott zu denken. Dass er zuerst seine Maßstäbe in den Mittelpunkt stellt, statt die Maßstäbe Gottes. Das ist, glaube ich, ein Grundproblem von uns als Menschen. Und das geht mir auf Dauer schief. Viele Lösungen der Vergangenheit, schauen wir uns die nur an, in jedem Bereich, sowohl politisch als auch privat, geht auf Dauer schief. Da hat man sich in den 60er Jahren gesagt, super Emanzipation, Kinder sind eigentlich überflüssig, wir regeln die Kinderzahl, wie wir das wollen. Und da hat man gesagt, Kinder brauchen wir doch nicht mehr, ist viel besser ohne. Ja, und heute, 20, 30 Jahre später, ist dann das große Problem, uns fehlen plötzlich die Kinder. Ja, man hätte das auch schon vor 30 Jahren merken können. Aber da war das Problem scheinbar nicht da. Also einfach Familienpolitik. Und dann hat man gesagt, ja, Ehe muss doch nicht auf ewig und immer sein, sondern man macht die für kurze Zeit. Da war ja, ich glaube, im letzten Jahr Vorschlag von der CSU-Politikerin, man solle doch die Ehe von vornherein auf 7 Jahre begrenzen und alle 7 Jahre dann halt neu heiraten, wenn man will. Aber wir merken heute die Ergebnisse davon, Familienstrukturen sind zerstört, Kinder sind entwurzelt, viele Kinder sind nicht mehr in der Lage, ordentliche Beziehungen zu pflegen, weil sie es zu Hause nie gelernt und mitbekommen haben. Ich habe das erlebt, da war ich vor nicht allzu langer Zeit eben in Köln, in einer Hauptschule, habe dort unterrichtet. Und in dieser Hauptschule, da waren wir nebenbei im Religionsunterricht auf das Thema gekommen, eben der Ehebrecherin. Jesus begegnet der Ehebrecherin. Und da habe ich gemerkt, für die meisten der Schüler und Schülerinnen war das ein großes Problem, erstmal zu begreifen, dass Ehebrecherin, was ist das überhaupt? Denn dann im Gespräch ist herausgekommen, dass es nur ein einziges Kind in der ganzen Klasse gab, was bei ihren Eltern wohnte, die miteinander verheiratet waren und das auch ihr Kind war. Bei allen anderen war es so, entweder Alleinerziehende oder das war von irgendjemand anders oder Geschwister noch von jemand anders oder homosexuell zusammenlebend oder sonst irgendetwas. Nur ein einziges Kind in der ganzen Klasse und jetzt ist uns verständlich, diese anderen Kinder haben gar nicht begriffen, dass das vielleicht ein Problem sein könnte. Also hier fehlt Problembewusstsein, aber die Auswirkungen sind ja da. Die Auswirkungen sind da, dass Kinder immer weniger in der Lage sind, eben diese Beziehungen zu knüpfen, verpflichtende, dauerhafte Beziehungen einzugehen. Und das hat wieder Auswirkungen auf die Gesellschaft, dass man nämlich sich um diese zerbrochenen Ehen, zerbrochenen Beziehungen, mangelnde Möglichkeit, sich irgendwo einzubringen, um die muss man sich wieder kümmern. Da muss dann wieder Therapeuten und Behandlungen und alles Mögliche geben, was dann wieder wahnsinnig viel Aufwand bringt. Hier müssen wir sagen, die Bibel sagt uns, Kern ist meine Beziehung zu Gott. Und dann als nächster Kern ist die Familie, in der ich lerne, miteinander umzugehen, lerne, Rücksicht zu nehmen, lerne zu vergeben, lerne, Schuld einzugestehen. Und wenn ich das da nicht lerne, dann werde ich das später auch nicht tun können, wenn ich irgendwo mal jemanden anschaue und sage, ich bin verliebt in den, ich will heiraten und dann merke ich spätestens nach 1-2 Jahren, das ist nicht nur immer das Schmetterlingsgefühl, das ist nicht nur immer Hollywood, wir stehen wie bei der Titanic oben auf der Titanic, der Wind weht uns entgegen und wir sind glücklich. Sondern sobald wir in der Ehe sind, werden wir merken, da gibt es Auseinandersetzungen, wenn ich nicht gelernt habe, damit umzugehen. Wenn ich auch nicht gelernt habe, dass ich eben auch ein schuldiger, sündiger Mensch bin, der auch mal um Vergebung bitten muss, dann geht die Ehe schief, garantiert. Das läuft eben so nicht. Und hier merken wir, da greift Politik und christlicher Glaube ineinander. Wir können das gar nicht voneinander trennen, denn so wie ich lebe, das ist entweder in Konkurrenz oder im Einklang mit unseren politischen Prägungen und dann bin ich ja herausgefordert, auch dazu etwas zu sagen. Nun, ich möchte dabei etwas mehr ins Detail gehen. Und zwar, wie ist das mit dem Engagement für Politik, für Staat, für Gesellschaft, das ist ja egal, wie wir das nennen, in der Bibel? Da will ich ein paar Punkte herausgreifen. Also einerseits ist es so, dass es im Alten Testament ja verschiedene Formen des Zusammenlebens gegeben hat. Also es gibt manchmal, da kann man fast von Demokratie reden, da wird miteinander gesprochen und miteinander verhandelt. Das, was wir als Optimum sehen im Alten Testament, ist, dass jeder Mensch sich nach Gott ausrichtet. Also das heißt, jeder Einzelne fragt nach Gott und in schwierigen Lebenslagen, dann hat Gott im Alten Testament beispielsweise Richter berufen oder Propheten berufen, die direkt von ihm angeleitet werden, die Bevölkerung zu korrigieren. Dann hat sich das Volk Israel einen König gewünscht und damals wird Israel gewarnt, passt auf, der König, wenn der einmal kommt, der wird euch ausbeuten, der wird eure Frauen und eure Männer nehmen, die Männer in die Armee stecken, die Frauen heiraten oder in den Harem bringen, der wird euch ausbeuten, aber das Volk Israel will trotzdem und Gott lässt es auch zu. Und hinterher sehen wir dann manche der Könige, die sogar von Gott eingesetzt werden, denken wir als David, als den Prototyp des alttestamentlichen Königs. Wo dann gesagt wird sogar, er sei ein König nach dem Herzen Gottes. Viele Könige nachher mit David verglichen werden. Und hier merken wir ein ganz starkes Ineinandergreifen auch wieder von Frömmigkeit, nämlich sich nach Gott richten und gleichzeitig politische Verantwortung übernehmen. Denn der David konnte ja nicht umstellen. Er konnte ja nicht sagen, hier bin ich jetzt mal im Gottesdienst, da bin ich, ja, Christ gab's ja damals nicht, aber da bin ich gottgläubig, da bin ich gottgläubiger Israelit. Und dann bin ich im Königsgeschäft und hier bin ich halt der knallharte Machtpolitiker. Ja, das geht nicht. Sondern bei ihm fließt das ganz stark ineinander. Wir merken, dass da haben wir einen König, der wird zum Dichter. Der schreibt große Teile der Psalmen, wo er innerlich schreibt, wie er Gott gegenübersteht, wie er selbst als König Gott Schuld bekennen muss, wo er Ehebruch mit Bathseba begangen hat. Und hier merken wir, das fließt ganz stark ineinander. Politische Überzeugung, Verantwortung vor Gott. Und Gott trennt das nicht. Gott sagt nicht dem David, jetzt musst du dein Amt aufgeben, um fromm zu sein. Nein, er hat ihn ja erst da hineinberufen. Hier sind ja Könige, die von Gott berufen werden. Wir lesen dann sogar, Gott setzt Könige ein und setzt Könige ab. Also da merken wir, irgendwie hat Gott doch scheinbar dann mit Politik zu tun. Gott ist im Alten Testament ein Gott der Geschichte, der eingreift dabei. Wir sehen große Teile des zweiten Buch Moses, des dritten Buch Moses, vierten, fünften Buch Moses, wo Ordnungen beschrieben werden, die wir heute als politische Ordnungen beschreiben würden. Da werden bis ins Detail Ausführungen über Familienrecht, Strafrecht, Steuerrecht und so weiter gegeben, nach denen sich Israel richten soll, und zwar hier scheinbar von höchster Instanz, nämlich direkt von Gott. Und viele der Richtlinien, die wir dort haben, haben nach meinem Dafürhalten bis heute ihre Brisanz und ihre Gültigkeit ein großes Stück weit behalten. Beispielsweise, wenn wir heute darüber reden, über Religionsfreiheit, und uns dann schnell gesagt wird, naja, das gab es ja früher alles nicht so. Erstmal müssen wir sehen, das ist ja in Deutschland ganz stark geboren aus christlichem Ideal, aus christlichem Gedankengut, auch wenn die Kirchen da manchmal anders reagiert haben, als sie hätten das tun sollen. Aber dann lesen wir im Alten Testament, du sollst den Fremdling, der unter dir wohnt, also der, der jetzt von anders kommt, den sollst du nicht zwingen, also mit dir in den Tempel zu kommen oder mit dir zu beten. Der kann auch seiner Religion weiter anhängen. Der soll nicht offiziell versuchen, die anderen vom Glauben wegzubringen. Der darf nicht werben dafür in dem Sinne. Aber der darf seinem Glauben nachgehen. Im Alten Testament wurde keiner gezwungen, Jude zu werden, auch wenn er mit den Israeliten zusammen gelebt hat. Zum Beispiel. Oder wir finden dann schon die feine Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag und all solchen Sachen oder Unfall mit Todesfolge, alles ganz genau unterschieden. Da gibt es solche Sachen, die wir heute dann in den Unfallverhütungsvorschriften haben. Da wird dann beispielsweise gesagt, wenn du einen Balkon baust, dann sollst du ein Geländer herummachen, damit nicht jemand da ist, der dann irgendwann abstürzt, wenn da kein Licht da ist. Da merken wir ja interessant, nicht? Was da alles in der Bibel steht. Das ist ja eine direkte Anleitung, könnten wir sagen, für die heutigen Bauvorschriften oder so, nicht? Und vielleicht kommen sie uns dann zum Guten vor, wo wir merken, Gott ist nicht nur an unserer Seele interessiert, Gott ist auch daran interessiert, dass wir ordentlich zusammenleben können, dass wir ordentlich miteinander umgehen können. Und da bietet er uns Maßstäbe, manche, wo wir sagen können, die sind uns sogar ein großer Teil voraus. Beispielsweise gibt es im Alten Testament, was uns auffallen wird, keine Gefängnisse. Also ich meine, es gibt welche, da wurden Leute festgehalten, bis das Urteil gesprochen worden war. Aber es gab keine Gefängnisstrafe. Wir können das ganze Alte Testament durchlesen. Und jetzt wäre für uns ja die herausfordernde Frage, warum denn nicht? Ja, weil wir nämlich heute genauso merken, Gefängnisstrafe bringt in den meisten Fällen gar nichts. Das ist ja heute, was man merkt, da sagt man, die Leute sollen resozialisiert sein, passt ja meistens nicht. Da habe ich jetzt neulich mit jemandem gesprochen, der sein Leben lang, ist jetzt pensioniert worden, in Hamburg in einer Justizvollzugsanstalt gearbeitet hat. Und was hat er gemerkt? Am Anfang war er enthusiastisch, wir werden die Leute begleiten, dann werden sie resozialisiert und dann leben sie wieder in ihrem Alltag. Und da hat er nach ein paar Jahrzehnten gemerkt, die Kunden kommen immer wieder. Und dann hat man sie resozialisiert und nach 2-3 Jahren sind sie wieder da. Und er sagt, zwischenzeitlich ist bei vielen seiner Mitarbeiter eine totale Frustration gewesen. Warum? Weil das eben nicht funktioniert. Denn im Gefängnis wird kaum einer resozialisiert, sondern da lernt er noch mehr Klicken kennen, noch mehr Leute kennen. Und die tauschen dann aus. Weißt du den neuesten Trick beim Einbruch, nicht? Und dann weiß man, wenn man später wiederkommt, so machen wir es. Man wird ja aus der Gesellschaft herausgezogen, entfremdet und lernt erst gar nicht durch Arbeit und so weiter sein Leben zu verdienen. Wenn man da nicht eine grundsätzliche Kehrtwendung im Leben vollzieht, beispielsweise Kehrtwendung zum Glauben hin, wie beispielsweise an der Schule, an der ich unterrichte, da sind ein paar Leute, die im Gefängnis gesessen haben und die im Gefängnis zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, ihr Leben sich total verändert hat und die kommen nicht wieder da rein. Aber wenn ich diese Veränderung nicht habe, ja, was mache ich denn? Komme ich aus dem Gefängnis raus, vielleicht mit einem guten Vorsatz, jetzt will ich anders leben, ich merke, ich kriege keinen Job und irgendwann, meine alten Freunde sind wieder da, ich habe hier im Gefängnis nie was anderes gehört, auch da habe ich nie gelernt, Selbstverantwortung zu übernehmen, also über kurz oder lang rutsche ich wieder rein. Das ist ja das Normale heute leider, bei vielen, vielen. Und hier ist die Überlegung, hat nicht vielleicht da die Bibel auch etwas zu bieten? Was die Bibel dann bietet, ist nämlich, es soll erstmal sofort eine Bestrafung geben, auch nicht erst Jahre später mit Verhandlungen. Und diese Bestrafung heißt entweder Geldstrafe, Arbeitsleistung, die gegeben wird, Körperstrafe oder sonst irgendwie etwas. Jetzt will ich nicht sagen, damit schaffen wir alle unsere Gesetze ab. Aber sind da nicht vielleicht Ansätze, die in dem Dilemma, in dem wir drinstehen, uns eine Hilfe sein können? Auch in der Orientierung. Also das ist im Alten Testament. Was wir aber deutlich haben, im Alten Testament wird nicht irgendeine Regierungsform von Gott vorgeschrieben. Wir haben eben eine Zeit lang, da lebt Israel unter anderen Königen. Also sozusagen, das sind andere, die haben das Land erobert. Dann haben wir eine Zeit lang diese Richter. Das heißt, es gibt gar keine feste Staatsform, sondern jeder lebt, wie er will, mehr oder weniger. Und dann werden die Leute von Richtern, die Gott einsetzt, korrigiert und von Propheten. Dann haben wir Königtum. Das ist auch wieder eine andere Form und auch von Gott gebraucht. Ich meine, wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dann haben wir keine ganz festen Formen, von denen wir ausgehen können. So muss es unbedingt sein. Was wir aber festhalten können im Alten Testament ist, generell Kirche und Staat sind getrennt. Also das, wo schon gewährt wird, ist, dass der Pastor ist, ist gleichzeitig der Politiker. Oder umgekehrt, der Politiker ist Oberhaupt der Kirche. Das merken wir zum Beispiel bei Saul, wenn Sie diese Geschichte kennen. Nicht Saul, der will dann Opfer bringen, was eigentlich nur der Priester tun darf, und Gott verbietet es. Ist nicht erlaubt. Warum wird das getrennt? Weil Gott ganz klar ist, dass eben politische Interessen und religiöse Interessen können sich manchmal widersprechen. Da kann eine Konkurrenz entstehen. Ja, nehmen wir mal an, jetzt bin ich dann Oberhaupt meiner Kirche und dann sage ich, die Leute wollen alle nicht zur Kirche gehen. Also erlasse ich ab heute ein Staatsgesetz. Jeder ist verpflichtet, am Sonntagmorgen den Gottesdienst zu besuchen. Sonst gibt's 100 Euro Strafe. Ja, wäre doch schön für mich als Kirchenleiter, ne? Aber wir merken, das ist wahrscheinlich nicht die richtige Motivation, für die Leute in die Kirche zu kommen. Und selbst wenn sie da sitzen, dann tun sie das nur grummelnd und denken sich jetzt nur durch Gewalt und was weiß ich. Oder ich könnte ja noch extremer sein. Ich mache jetzt ein neues Gesetz. Jeder muss Mitglied der Kirche werden. Ja, und was würde kurz oder später passieren? Dass wir massenhaft Menschen in der Kirche haben, die da nicht sein wollen. Die machen die Gemeinschaft kaputt dabei. Die führen dazu, dass die Kirche verweltlicht immer mehr. Und dann müssen wir sagen, das ist kein guter Weg. Umgekehrt, wenn ich jetzt als Politiker tatsächlich Kirchenführer wäre, dann sage ich ja, ich will jetzt gewählt werden und dann mache ich Werbung in der Gemeinde für meine Partei oder so. Das ist es auch nicht. Also deshalb, es muss da eine Trennung geben, aber, und das macht die Bibel auch deutlich, Gott hat etwas zu sagen für die Gemeinde, für die Kirche, und Gott hat auch etwas zu sagen für den Staat. Und als Christ bin ich immer in beidem drin. Ich bin auf der einen Seite im Staat, als Bürger dieses Staates immer, und deshalb trage ich da Mitverantwortung. Und auf der anderen Seite bin ich immer, wenn ich jetzt gläubig bin, auch Mitglied der Gemeinde und trage dort Verantwortung für das, was Gott mir gegeben hat. Zweitens habe ich gesagt, Gott wirkt in und durch unterschiedliche Staatsformen. Dann auch jeder Staat, lesen wir im Alten Testament, hat seine Legitimation von Gott. Gott setzt ein. Herrscher, setzt Abherrscher. Wir merken das bei Fällen wie Nebukadnezar, von Gott eingesetzt und von Gott abgesetzt und gestraft. Bei den Königen im Alten Testament immer wieder wird darauf hingewiesen. Das, was wir im Alten Testament darüber hinaus haben, ist, dass die Ordnungen Gottes jeden Lebensbereich betreffen und dass Glaubende sich einsetzen sollen in einem Staat, der Gott gefällig ist und auch einem, der nicht Gott gefällig ist. Denn jetzt habe ich gerade von Israel geredet und da könnte man sagen, ja, hätten wir so einen Staat wie Israel, wo auch der Staatschef ein gläubiger Mann ist und sich danach orientieren will, dann wäre das ja einfach. Dann könnten wir uns ja alle freuen als Christen. Ja, aber wie ist es denn beispielsweise nach Josef? Josef, der als Sklave nach Ägypten verkauft wird, wir kennen das ja, und dann wird er berufen zum Pharao, soll dessen Traum deuten und dann wird er eingesetzt als eine Art Vizekönig, als Zweiter hinter dem Pharao. Und was tut er? Jetzt sagt er nicht, ja, ich bin fromm, nee, mit der schmutzigen Politik will ich nichts zu tun haben, ich steig aus. Er weiß, diese Berufung ist von Gott. Und er übernimmt in einem heidnischen Staat. Denn die Ägypter haben ja nicht Gott angebetet, sondern die haben alle möglichen Götter angebetet. Kann man bis heute ja noch sehen, wenn man nach Ägypten geht, ne, die schönen Pyramiden anschaut und so. Ist ja wirklich interessant, aber deren Götter weichen doch ein bisschen ab von dem, woran wir glauben. Und trotzdem hat Gott ihn in der Verantwortung eingesetzt, in einem heidnischen Umfeld. Und er hat jetzt nicht alle Ägypter gezwungen, jetzt werdet Juden. Aber er hat von seinem Gott geredet. Er hat darauf hingewiesen. Hat aber auch seine Aufgabe gut getan im Sinne Gottes. Wir wissen das ja, er hat große Vorratshäuser angelegt, hat dann die Ernte gesammelt, damit für die Jahre, wo Hungersnot war, man genügend gehabt hat. Anderes Beispiel, Daniel wird entführt aus Israel, weil Israel erobert wird, kommt dann ins Exil hinein, in ein fremdes Land, muss eine fremde Sprache lernen, ist als Sklave des Königs verpflichtet, ihm zu dienen und dann durch Führung Gottes steigt er auf, ebenfalls bis in höchste Regierungsämter, in einem heidnischen Staat und von Gott gesegnet. Also auch hier ein anderes Beispiel, was uns zeigt, nicht nur in einem Staat, der nur nach christlichen Motiven handelt, haben Gläubige Verantwortung, sondern Gott kann auch daran führen, bis in höchste Regierungsverantwortung in heidnischen Staaten. Und das ist hier hinterher, das ist dann im Persischen Reich, hat er wieder Verantwortung. Oder nehmen wir Königin Esther, auch ein anderes Beispiel. Auch da, bis in höchste Verantwortung hinein, für den Staat in einem heidnischen Staat. Also da will ich auch deutlich machen, dass wir nicht darauf warten müssen, bis wir einen christlichen Staat haben, in dem alles super läuft und alles mit Nächstenliebe läuft. Wenn wir von Gott Verantwortung verspüren, wenn wir da berufen sind, und ich glaube, dass auch Christen heute berufen sind, sich politisch zu engagieren, dann kann das auch in einem Staat sein, der nicht nur nach christlichen Motiven handelt. Und das heißt natürlich auch, dass wir in diesem Staat handeln werden und nicht immer das Optimum durchsetzen können, zu sagen, jetzt können wir uns nur nach christlichen Motiven richten, weil wir ja auch regieren oder mitregieren dann über Menschen, denen eben die Bibel gar nichts sagt, die sich auch danach gar nicht richten wollen. Wie ist das im Neuen Testament? Das griechische Wort Polis, was eben damals so viel wie Staat oder Politik bedeutet, finden wir im Neuen Testament 161 Mal. Da wird unter anderem im Römer 13 gesagt, dass Gott die Obrigkeit eingesetzt hat, und zwar jede Obrigkeit eingesetzt hat. Und dann wird gesagt, dass diese Obrigkeit von Gott den Auftrag hat, die Guten zu belohnen, die Bösen zu bestrafen. Und das geht da sogar bis hin zur Todesstrafe. Da steht eben, sie hat das Schwert nicht umsonst, was sie einsetzen soll, um die Bösen zu bestrafen. Und wir werden aufgefordert, als gläubige Christen uns dieser Obrigkeit zu unterordnen. Hier haben wir wieder eine Anweisung. Das heißt, wenn du Jesus Christus folgen willst, bist du Bürger deines Staates und durch Jesus verpflichtet, dich nach den Ordnungen dieses Staates zu richten. Zumindest grundsätzlich. Das heißt, solange sie nicht den Ordnungen Gottes grundsätzlich widersprechen. Also wenn der Staat sagt, du musst jetzt irgendeinen heidnischen Gott anbeten, wie bei Daniel, das der Fall gewesen war, dann können wir sagen als Christen, nein, das machen wir nicht mit. Oder im Nationalsozialismus, wenn gesagt wird, du sollst einen Juden töten, nur weil er Jude ist, dann muss ich als Christ sagen, die Ordnung Gottes ist höher als die Ordnung der Menschen, da bin ich nicht bereit, darauf einzugehen, auch wenn ich die Konsequenzen tragen muss. Christen in der Zeit des Nationalsozialismus, uns allen sind Namen wie Bonhoeffer bekannt, oder wie der Bodelschwing, ne, der seine bodelschwingischen Anstalten gehabt hat, diese Leute waren in Gefahr, sind zum Teil umgekommen, sind eingesperrt worden, aber sie haben sich treu am Wort Gottes festgehalten. Also das heißt, nicht immer mitmachen, aber generell dem Staat gegenüber verantwortlich sein. Dann wird beispielsweise auch im 1. Petrus 2, Vers 13 und 14 wird gesagt, dass wir eine Verantwortung dem Staat zu Gehorsam haben und dass wir für ihn beten sollen. Also auch hier eine Verantwortung. Christen, selbst wenn sie nicht im politischen Amt sind, können sich nicht zurückziehen und sagen, das geht mich nicht an, denn ich lebe ja hier in diesem Staat und ich soll für sein Wohl beten und für die Verantwortlichen beten dabei. Auch da die Aufforderung, die wir in der Bibel finden. Jesus sagt in Markus 12, in Vers 17, dass wir dem Kaiser geben sollen, was des Kaisers ist. Jesus ruft nicht zur Revolution auf. Also so sehr wir uns ärgern können, wie hoch die Mineralölsteuer ist, da steht drin, du musst sie bezahlen. Solange es nicht gegen Ordnung Gottes ist. Ne? Ist vielleicht ärgerlich, aber generell, Gott hat den Staat eingesetzt. Der macht nicht immer alles richtig, das steht in der Bibel auch nicht, aber wir sind verantwortlich, ihm uns zu unterordnen. Und Jesus selbst sagt das dabei. Also hier merken wir auch, der Christ ist Staatsbürger. Man kann das nicht vollkommen voneinander trennen. Wir finden dann in der Bibel sogar, dass Menschen, die Jesus nachfolgen, durchaus auch hohe politische Ämter innehaben können. Denken wir an den Hauptmann von Kapernaum, der zu Jesus kommt. Hauptmänner waren damals nicht nur Leute im Militär, sondern die hatten auch eine politische Verantwortung für die Verwaltung eines Landes. Dann haben wir den Cornelius im Neuen Testament, der auch fromm ist, zum Glauben kommt. Auch der hat eine politische Verantwortung im Staat und wir lesen an keiner Stelle, dass er die aufgeben soll. Dass er sagen soll, also das spielt keine Rolle mehr, sondern die kannst du auch weiterhin innehaben, aber wie du reagierst, wie du handelst darin, das soll sich verändern. Ich würde auch da heranziehen die Predigt von Johannes dem Täufer, bevor Jesus auftritt. Da fragen ihn zum Beispiel die Soldaten, ja was sollen wir denn tun? Und dann sagt Johannes nicht zu ihm, ihr müsst euren Soldatenjob aufgeben, weil als frommer Mensch tut man das ja nicht. Sondern da sagt ihr, ihr sollt nicht Unrecht tun, ihr sollt nicht rauben, ihr sollt auch nicht korrupt werden. Dann nennt er einige Punkte, ihr sollt euch zufrieden geben mit eurem Sold, ihr sollt keine Gewalt ausüben, wo sie nicht unbedingt nötig ist. Und da scheinbar ist das die Anleitung für einen in Anführungsstrichen christlichen Soldaten. Jesus hält davon nicht ab. Bei all den Militärs, mit denen Jesus zu tun hat oder Paulus, lesen wir an keiner einzigen Stelle, wo gesagt wird, wenn ihr Christen werden wollt, dann müsst ihr zuerst eure Waffe niederlegen. Die Mennoniten haben das gefordert, ich glaube aus guter Beweggrund, aber biblisch gefordert wird das nicht. Wir haben Aussagen, wo steht, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Das ist aber nicht das Verbot, das zu tun, sondern das ist, du musst mit der Konsequenz rechnen. Wenn du kämpfst, rechnest du auch mit der Konsequenz, getötet zu werden. Wir haben dann, dass Jesus auffordert, sich der Obrigkeit unterzuordnen, zum Beispiel Matthäus 5, Vers 11 und 12. Wir lesen das in der Offenbarung auch. Auch Paulus fordert dazu auf. Und das in einem Staat, der nicht freundlich den Christen gesinnt war. Denn wir wissen ja in den ersten drei Jahrhunderten, das waren ja nicht Leute, die Christen gefördert haben, sondern das waren Herrscher, die Christen angegriffen haben, die Christen verfolgt haben und trotzdem die Aufforderung, betet für den Staat, betet für die Obrigkeit. Oder Jesus, der ja schließlich wusste, dass er von der Obrigkeit verurteilt werden soll. Denn immerhin, der Pilatus war doch derjenige, der ihn verurteilt hat. Herodes war derjenige, der ihn verurteilt hat. Als Gott wusste er das im Voraus und trotzdem sagt er, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Also auch hier nicht die Forderung, nur wenn der Staat das tut, was ich gerne will, dann muss ich mich daran orientieren, sondern ich muss das auch tun, wenn der Staat nicht so handelt, wie ich mir das vorstelle. Dann werden wir aufgefordert, dass wir ethisch und moralisch vorbildlich leben sollen. Römer 12, Vers 17 bis 21, Galater 6, ab Vers 9. Das heißt, so weit an euch ist, ne, lebt in Frieden mit jedermann zum Beispiel. Das heißt auch, das ist eine politische, eine Aussage für unsere Umgebung, in der wir wohnen. Das ist auch eine Herausforderung, in der wir sind. Also ich glaube, auch hier im Neuen Testament sind wir nicht generell unpolitisch. Es wird auch gesagt, wir sollen uns der Gemeinde unterordnen, dem Arbeitgeber unterordnen, der Familie. Gibt es eine Frage von Unterordnung? Also damit haben wir zu tun. Das ist etwas, was wir in der Bibel haben. Jetzt ist dann die Frage, was für Schlussfolgerungen ziehen wir denn daraus? Oder was können Christen denn dann konkret machen? Wir haben in der Bibel, glaube ich, nicht die Herausforderung, dass jeder von uns anstreben soll, Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin zu werden. Da steht auch nicht, wir müssen unser Hauptaugenmerk auf die Politik richten, wir müssen Wahlkampf machen oder so etwas. Sondern unser Hauptaugenmerk als Christen sollte darauf liegen, Verantwortung in der Familie, Verantwortung Gott gegenüber. Das ist der Kern. Und das dürfen wir auch nie vergessen. Wir werden auch als Christen keine glückliche Gesellschaft bauen hier auf der Erde, wo alle zufrieden sind und jedem Recht getan wird. Wir werden, solange wir hier auf der Erde leben, immer in einer gefallenen Welt leben, so wie die Bibel das schreibt, in einer, die vom Bösen gekennzeichnet ist, weshalb es ja schon im Vaterunser heißt, bewahre uns vor dem Bösen, nicht? Also führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, weil wir in dieser Welt leben, bis Jesus einmal wiedergekommen sein wird, wie er das selbst sagt, bis Gott sein Reich aufrichtet, bis wir in der Ewigkeit sein werden, solange werden wir in einer unvollkommenen Welt leben. Aber in dieser unvollkommenen Welt haben wir eine Verantwortung entsprechend der Stellung, die wir haben. Das wird in der Bibel relativ eindeutig gesagt. Beispielsweise die Frau hat nicht die Verantwortung, die der Mann hat. Der Gemeindeleiter hat nicht die Verantwortung wie das Gemeindeglied. Sondern da steht dann beispielsweise, dass die Lehrer haben eine doppelte Verantwortung, werden doppelt von Gott zur Rechenschaft gezogen, weil sie eine höhere Stellung in der Gemeinde haben. Und jemand, der in der Politik eine höhere Stellung hat, hat natürlich auch da mehr Verantwortung. Wir lesen im Römerbrief, dass die Juden vor Gott eine größere Verantwortung haben, weil sie mehr Offenbarung von Gott im Alten Testament bekommen haben, als die Heiden, die davon weniger wussten. Und wir als Christen haben eine höhere Verantwortung, weil wir mehr wissen, was Gott eigentlich will, als jemand, der die Bibel und Gott gar nicht kennt. Aber, und das möchte ich nochmal festhalten, das ist nie unsere primäre Aufgabe. Dann werden wir irgendwann zu Politikern, zu reinen Politikern und der Glaube ist nur noch Nebensache. Der Kern und die Basis unseres Lebens muss immer der Glaube bleiben. Denn daraus ziehen wir auch Kraft, wenn es mal in unserer Umgebung schlecht geht, wenn es mal schwierig geht, wenn Menschen eben sich nicht darauf einlassen, auf das, was wir gerne wollen. Und wer sich politisch engagiert und das mal probiert hat, der wird merken, das ist ein ganz schön hartes Geschäft. Das geht nicht einfach so, dass wir da hinkommen und alle bejubeln und sagen, toll, jetzt kommst du als Christ dahin, wir warten ja nur auf dich, wir machen dich zum Bundeskanzler. Nein, sondern ich habe gerade neulich mit einer Frau gesprochen in Sachsen, die hat eine Zeit lang in einer Partei gearbeitet. Ich sage jetzt bewusst keine Partei, weil es geht ja nicht um Werbung für irgendeine Partei dabei. Und dann hat sie frustriert das Handtuch geworfen, weil sie gemeint hat, da ist so viel Klüngel, so viel Machtstreben, ich will den Posten und du willst den Posten und dann geht es ums Geld und um Verwaltung und so. Dann hat sie nach ein paar Jahren frustriert das Handtuch geschmissen dabei, weil das ist Realität in der Politik. Und in der Politik ist es häufig so, da werden dann irgendwelche Verbindungen gezogen. So, wir sind Verbündete hier, wir trinken mal regelmäßig irgendein Shoppen miteinander und dann, wenn es um die Wahl geht, dann wählst du aber auch für mich. Oder wenn du für diese Sache stimmst, dann stimme ich für deine Sache dabei. Politik ist nicht nur das reine Wissen und nur nach dem eigenen Gewissen zu handeln, das ist vollkommener Unsinn. Häufig wird dann nach Fraktionszwang abgestimmt im Parlament. Dann geht es nicht nur darum, ich bin jetzt für oder dagegen, nur in ganz seltenen Fällen wird er aufgehoben, sondern mein Parteichef hat entschieden, ja, und dann musst du halt die Hand heben, was der Parteichef sagt. Und das ist aber Realität. Also wenn wir uns nur mit einem Wolkenkuckucksheim zufrieden geben, mit der reinen Ideal, was wir uns vorstellen, dann werden wir als Christen scheitern. Wir werden auch nicht den Atem haben dafür. Und wir müssen davon ausgehen, umso höhere Posten wir in der Politik haben, umso größer ist dann die Versuchlichkeit. Also wir würden heute vielleicht sagen, ja, wir lassen uns doch nicht bestechen, wir sind doch nicht korrupt. Ja, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass gar keiner interessiert ist, daran zu bestechen. Nehmen wir mal an, Sie sind heute Morgen hier als Rentner. Ja, warum sollte man Sie bestechen? Wofür denn? Gibt es jetzt irgendwelche Millionen zu verdienen, sie zu bestechen? Nein. Wenn Sie dann in Köln sind, das sind irgendwie Dezernent, was weiß ich jetzt, für Umweltfragen, nicht? Oder für Müllbeseitigung, und dann soll ein neues, eine Müllverbrennungsanlage gemacht werden von zig Millionen, und man bietet ihn dann an, also komm mal hier, da gibt es jetzt verschiedene Angebote, unser ist ja das Beste, nicht? Und damit du das auch weißt, dass unser das Beste ist, komm hier, wir bauen mal dann dein Haus neu, und hier ist noch eine Reise, und hier sind noch mal 500.000 dazu, und ja, dann ist die Gefahr ja viel größer, ja oder nein zu sagen. Solange uns das niemand anbietet, dann könnten wir sagen, ja, ich würde jeden Fall da widerstreben. Aber jetzt nehmen wir mal an, das Geld wird angeboten und wird gesagt, ist doch gar nichts Böses, was du dabei tust. Ja, dann würde ich mal gern dabei sein, wer von uns dann auch noch Nein sagt. Dann ist die Versuchlichkeit viel größer. Und wir müssen sehen, umso mehr Macht, umso höhere Versuchlichkeit. Es gibt ja auch ein Sprichwort, Macht korrumpiert heißt das. Das heißt, umso mehr Macht, umso größer die Gefahr. Und die Sache ist so, viele, die angetreten sind, um gegen Korruption zu kämpfen, weltweit, nach ein paar Jahren landen sie selbst drin. Weil eben da diese Versuchung groß ist. Und dieser Versuchung können wir nur widerstehen, wenn wir ganz eindeutige Maßstäbe haben. Nicht nur Ideale, sondern Maßstäbe, wo ich weiß, ich bin nicht nur dem Richter gegenüber verantwortlich. Ja, dann werde ich versuchen, den Richter irgendwo auszuschalten. So wie jetzt einige Politiker und Wirtschaftsleute, nicht da den Zumwinkel zum Beispiel, dann versuche ich halt irgendeine dubiöse Firma oder Organisation, da in Liechtenstein zu beschenken, und die geben mir das Geld hinterher wieder. Irgendein Weg, der noch irgendwie legal ist, um meine Millionen auf die Seite zu schaffen. Wenn ich nicht innerlich die Moral habe von Gott, weil ich weiß, ich stehe auch vor Gott in der Verantwortung letztendlich, dann wird das sehr schnell zusammenbrechen. Und das gibt Halt, in diesen Auseinandersetzungen zu bestehen. Also was ich glaube, ist, dass es manche Menschen auch heute gibt, auch Christen, die gefordert sind, in der Öffentlichkeit den Mund mal aufzumachen und für christliche Werte und Überzeugungen einzustehen. Und wir sollten nicht die Illusion haben, dass das spurlos vorbeigeht. Es sind durchaus Menschen, die darauf warten und antworten. Also ich habe mit einem Politiker gesprochen beispielsweise, so im Landes, also der Landespolitik, da ging es um die Frage von Abtreibung. Und dann sagte er, es war ein CDU-Politiker gewesen, und da sagte er, ja, eigentlich bin ich ja gegen Abtreibung. Aber wo sind denn die Leute, die uns unterstützen? Also wenn da keiner ist, der uns unterstützt, ja, dann wofür trete ich denn dann ein? Und dann sagt er, da hat er mit einigen Leuten aus der evangelischen Kirche gesprochen, ja, und danach war er auch nicht klüger. Nicht? Die haben ihm dann gesagt, ja, also Abtreibung eigentlich nicht, aber eigentlich gibt es ja schon, und so genau kann man das nicht sagen. Und dann sagt er hinterher, wofür kämpfe ich denn jetzt? Wofür setze ich mich ein? Dann sagt er, also gut, wenn ihr das nicht wollt, ja, dann mache ich da auch nichts mehr. Weil ein Politiker ja auch irgendwie gewählt werden muss, nicht? Ja, und da müssen wir sagen, da braucht es Christen, die auch solche Leute unterstützen. Die da mal hinschreiben, sagen, ja, wir sind dafür, wir setzen uns dafür ein. Also vor ein paar Jahren habe ich beispielsweise eine Unterschriftenliste initiiert mit einigen anderen Christen zusammen, als die Abtreibungspille Mifigen eingeführt worden war. Einfach weil da ein neuer Schritt gewesen war, Abtreibung zu Hause sozusagen. Jeder kann die kaufen und kann dann eben zu Hause eine Abtreibung machen. Es wird jetzt noch einen Schritt niedriger gesetzt, Abtreibung. Und da habe ich empfunden, das ist eigentlich falsch. Und da haben wir insgesamt 20.000 Unterschriften gesammelt, sind zum Bundeskanzleramt gegangen, haben die dort abgegeben. Hat letztendlich wenig verändert, aber meine Verantwortung vor Gott und vor den Menschen ist es ja nicht, dass ich nur etwas mache, wenn ich mit der merke, die Politiker hören auch auf mich. Meine Verantwortung ist, darauf aufmerksam zu machen. Und dann gibt es mal Politiker, die hören darauf und manchmal eben nicht. Eine andere Aktion, die wir gehabt haben, war der Homo-Ehe. Und da hatten wir dann eine Pressekonferenz in Berlin gehabt. Und da waren dann einige Leute, auch Journalisten, die haben uns so hinter der Hand gesagt, eigentlich sind wir auch eurer Meinung, aber wir dürfen das so offen nicht sagen. Ja, weil das ist heute ein Politiker, der offen sagt, ich sehe Homosexualität kritisch. Ja, der ist längste Zeit Politiker gewesen. Das ist vorbei, das gibt nicht mehr. Nicht? Oder denken wir an diese Fernsehmoderatorin, die dann mal sagt, ja, Familie sei doch gut und das sei ja doch von Gott gewollt und die Moderne, ja, dann ist vorbei. Dann wartet man nur, wird man rausgeschmissen. Das heißt, Dinge, die heute nicht populär sind, die kann man eben nicht ganz so offensichtlich sagen. Vor allem, wenn man Karriere machen will. Also wenn du dein Leben lang weiter Fußvolk bleiben willst, dann kannst du sagen, was du willst, kümmert keinen. Aber wenn du Karriere machen willst, dann kannst du bestimmte Sachen heute nicht mehr sagen. Und jetzt ist die Frage, ja, dann sind wir vielleicht gefragt, diese Leute mal zu unterstützen, ihnen Mut zu machen, dass man sowas auch sagen können darf. Oder dass wir es an ihrer Stelle sagen und darauf aufmerksam machen, dass manche Sachen nicht Tabuthema sind. Und zwar im Negativen, wogegen wir sind, aber auch im Positiven, wofür wir sind. Also Christen sollten sich nicht nur auszeichnen, dass man sie dadurch kennt, was sie alles ablehnen. Das ist dann auch Öl, das will auch keiner mehr hören, sondern auch wofür wir sind, das müssen Leute auch wissen. Das müssen wir genauso sagen. Also das heißt, jeder kann die Politiker, die sich positiv für Dinge Sachen einsetzen, kann er unterstützen. Wir können generell Vorbilder sein, auch das ist politisch. Politisch ist nicht nur zu sagen, ihr müsst alles verändern, sondern das heißt, fang bei dir selbst an. Denn da, wo wir anfangen, gute Vorbilder sind, Römer 12 habe ich ja erwähnt dabei, dann werden andere Menschen darauf aufmerksam. Und das wirkt manchmal viel mehr als nur die Sonntagsreden dabei. Und das ist auch politisch. Also wenn ich sehe, dass ich versuche, in meiner Ehe eine gute Ehe zu führen, das wirkt automatisch auch auf andere. Im Gespräch mit den Nachbarn in meiner Umgebung und so. Ich merke, dass wir wohnen im kleinen Dorf, klar sind da Gespräche dabei. Solche Sachen. Oder wenn die Leute sehen, dass ich jetzt nicht nur auf den Staat schimpfe und sage, komm, wir betrügen jetzt mal die Versicherung, weil die haben wir sowieso schon zu viel bezahlt. Wenn die Leute merken, also meinetwegen, meine Brille ist kaputt gegangen. Da hat auch ein Nachbar gesagt, also komm hier, sag doch, das ist bei mir passiert und meine Haftpflichtversicherung, die bezahlt das doch. Das ist ja heute gang und gäbe. Nicht? Und dann ist die Frage, was mache ich da jetzt? Will ich meine 300 Euro für das Brillenglas selbst bezahlen oder lasse ich dir die Versicherung vom Nachbarn bezahlen? So auf Gegenseitigkeit nicht. Wenn du mal was kaputt hast, kommst du zu mir und so. Und da müssen wir sehen, als Christen gehen wir drauf ein oder nicht? Und wenn wir darauf eingehen und hinterher davon reden, wir sollen ehrlich sein und so, ja, wer glaubt uns sogar noch? Das heißt, hier Vorbildfunktion ist eine ganz wichtige Sache. Und das auch schon politisch, weil wir dadurch etwas verändern. Oder wenn ich politisch sage, es ist gut, Kinder zu haben, weil ja die Zukunft des Staates dadurch gesichert ist. Aber ich selbst wehre mich dagegen und sage, nein, bloß keine Kinder, so mühsam und das, nee, so viel Geld kostet das, so viel Zeit. Das ist unglaubwürdig. Nicht? Also das heißt auch hier Vorbildfunktion für uns. Zweitens, was wir tun können, Kommentar zu aktuellen Entwicklungen geben. Jesaja 1, Vers 1 bis 17, Apostelgeschichte 17, Vers 16, haben wir Beispiele, wo Propheten im Alten Testament Stellungnahmen geben, wenn zum Beispiel ein König im Alten Testament oder die Regierung falsch entschieden hat, zu sagen, das ist nicht im Sinne Gottes, das ist falsch. Das heißt, ich würde hier eine Bestätigung sehen, wir können auch als Christen in der größeren Öffentlichkeit Stellung nehmen und können sagen, das ist nicht in Ordnung. Wenn wir uns dem Staat unterordnen, heißt das nicht, dass wir in jedem Fall sagen müssen, ja und Amen, das ist in Ordnung, was der Staat macht, sondern wir beten für den Staat, wir sind bereit, uns unterzuordnen, da, wo er uns die Freiheit lässt oder da, wo er ganz offensichtlich gegen biblische Maßstäbe verstößt, sind wir auch herausgefordert, das zu sagen. Das ist legitim. Allerdings nicht, indem wir jetzt sagen, wir erschießen die Politiker. Also das geht so nicht. Zu sagen, das gibt ja in den USA einige ganz extreme Christen dabei auch, zum Beispiel eine Army of God, so nennt sich das. Da sitzt zum Beispiel einer im Gefängnis, der mehrere Abtreibungsärzte erschossen hat. Da müssen wir sagen, nee, so ganz geht es nicht. Sondern hier müssen wir sagen, das ist die Verantwortung des Staates. Selbstjustiz ist auch im Alten und Neuen Testament verboten. Natürlich, also ich beispielsweise als Christ würde sagen, Abtreibung ist nicht von Gott gewollt, weil das ist ein von Gott geschütztes Kind, das sollen wir nicht einfach duhlen. Aber umgekehrt lade ich Schuld auf mich, wenn ich jetzt einen anderen Arzt erschieße. Also das geht ja auch nicht. Und wo hören wir denn an? Wo fangen wir auf? Dann sagen wir demnächst, naja, also auch die Straßenverkehrsordnung zu überschreiten ist Sünde. Also stelle ich mich auf und wer bei Rot über die Ampel fährt, hole ich meinen Revolver raus. Der fährt nicht mehr wieder bei Rot über die Ampel. Ja, also Selbstjustiz. Also, das ist natürlich auch falsch. Nein, der Staat ist verantwortlich und natürlich ist das falsch, aber nicht ich soll das Recht in die Hand nehmen, sondern Gott tut es. Und ich kann den Staat unterstützen dabei, aber nicht das Recht in die eigene Hand nehmen. Also Kommentar geben. Auch den Staat zu unterstützen, das finden wir beispielsweise 1. Timotheus 2, Vers 2. Wir sollen den Staat unterstützen in seiner Aufgabe, die er hat. Wobei, ja nicht nur sagen, Staat, kümmere du dich doch um die Armen. Sondern dann die Verantwortung, ja was tue ich denn? Denn wir lesen Jakobusbriefe, etwas Gutes weiß zu tun und es nicht tut, dem ist eine Sünde. Das heißt, wenn ich weiß, etwas Gutes zu tun, da habe ich jetzt vielleicht den Arm vor der Tür sitzen, dann wird ja so ein konkretes Beispiel dann in der Bibel erwähnt, na, jetzt sagst du, du liebst Gott, den du nicht siehst, und den Menschen, den du siehst, den Bruder, den liebst du nicht. Dann steht da, und die Liebe Gottes ist nicht in dir, du bist gar nicht Christ. Das, du behauptest etwas, was ist denn da? Also nur auf den Staat zu schimpfen, der sich nicht drum kümmert und selbst gar nichts zu tun, das ist auch falsch. Also das heißt, beten, Kommentare geben, aber auch selbst unterstützen, da wo der Staat das nicht macht. Zu sagen, jetzt versuche ich da mal dem Obdachlosenheim zu geben, wenn da eine Möglichkeit besteht. Jetzt versuche ich mal der alleinerziehenden Mutter nicht nur zu schimpfen, warum bist du alleinerziehend? Ja, das ist jetzt ein Problem, aber vielleicht hat sie das Problem ja schon lange erkannt, sondern der jetzt zu helfen, wie kommt sie mit ihren Kindern zurecht? Das gehört ja auch dazu. Also nicht nur zu sagen, ich bin der Besserwisser, ich weiß ganz genau, was richtig ist, sondern auch zu sehen, wie helfe ich diesen Menschen? Übrigens, das hat Jesus auch getan. Jesus hat Sünde als Sünde benannt, er hat gleichzeitig aber auch dem Sünder Möglichkeit zu Neuanfang und Vergebung gegeben. Auch das müssen wir im Kopf haben. Zu der Sünderin, die zu Jesus kommt, also der Ehebrecher, da sagt er nicht, also jetzt bist du für ewig verloren, Ehebrecher ganz schlimm, also alles vorbei, sondern sagt er, deine Sünden sind dir vergeben, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist das, was wir auch machen müssen. Nur als Christen dazustehen und zu sagen, wir sind rein und alles ist in Ordnung und sobald du eine Sünde begangen hast, dann ist das alles vorbei und Gott liebt dich nicht mehr und so, das stimmt ja auch nicht. Gott liebt auch den Menschen, der sich nicht nach ihm richtet, aber er will, dass er umkehrt. Er will, dass er was verändert. Und dafür muss man die Hand bieten und auch den Leuten Hilfe geben. Anders geht das dabei nicht. Und das tut Jesus ja immer wieder. Er sagt ja an einer Stelle auch, ich bin nicht gekommen für die Gesunden, sondern für die Kranken. Er vergleicht das mit dem Arzt. Und sagt, der Arzt ist ja auch nicht für die Kranken, für die Gesunden, sondern für die Kranken da. Und häufig sind es gerade die Menschen, denen es eben dreckig geht. die erkennen, dass sie Hilfe von Gott brauchen. Die erkennen, dass sie schuldig sind, dass eben nicht alles in Ordnung ist. Es gibt ja viele um uns herum, die auch so im Durchschnitt des Bürgertums drin sind, die eher den Eindruck haben, auch bei mir ist alles in Ordnung. Eigentlich lebe ich ja ganz in Ordnung. Ja, und wenn, na gut, ab und zu mache ich auch mal was falsch, aber das tun meine Nachbarn ja auch. Und wenn die errettet werden, zu Gott kommen, ja, dann nicht erst recht. Das war so ähnlich, wie viele Leute zur Zeit Jesu gelebt haben. Aber der entscheidende Faktor ist ja, dass ich erkenne, egal, auch wenn ich kein Verbrecher bin, kein Massenmörder, wenn ich nie ins Gefängnis gekommen bin, wenn ich meinetwegen jetzt auch keine Kinder abgetrieben habe oder sonst etwas, sündig bin ich trotzdem. Schuld ist trotzdem in mir. Und deshalb muss ich vor Gott verurteilt werden. Und das ist dafür, wo Jesus gestorben ist, dass ich zu Gott kommen kann, kann sagen, vergib du mir meine Schuld und Sünde. Und jetzt kommt es nicht darauf an, wie groß die Menge ist. Das hilft gar nicht, darauf hinzuweisen, dass der andere noch schlimmer ist. Sondern wenn da Schuld in meinem Leben ist, werde ich mal vor Gott stehen, dann wird er sagen, du bist verurteilt, geh hinweg von mir. Und nur wenn dann jemand da ist, der diese Schuld auf sich nimmt, und wenn ich zu Jesus gebetet habe, Herr Jesus, du bist für mich gestorben, vergib du mir meine Schuld, dann weiß ich, dass ich ewig bei Gott sein kann. Dann machen Sie es doch mal, sagen Sie, ich halte mich immer an Straßenverkehr. Und heute passen Sie nicht auf, weil es zu spät beim Männerfrühstück geworden ist. Sie fahren ja durch die Stadt, was weiß ich, mit 80. Und dann fahren Sie noch über eine rote Ampel und zufälligerweise steht gerade ein Polizeiwagen da. Und dann sagen Sie, hey, kümmern Sie sich doch nicht um mich. Gehen Sie doch mal den Raudis nach, die hier also immer rüberfahren. Ich kenne jemanden, der ist immer über die rote Ampel gefahren. Was wird der Polizist Ihnen sagen? Er wird Ihnen sagen, sehr schön, ne? Ich meinetwegen, Sie können mir doch die Adresse geben von demjenigen, aber bezahlen müssen Sie trotzdem. Es kommt nicht darauf an, dass andere Leute noch schlimmer sind als ich. Gesetzesübertretung ist Gesetzesübertretung und egal, ob das alle anderen tun oder nicht. Oder ich weiß nicht, ob Sie das mal erlebt haben, irgendwo eine Baustelle, ne? Und alle fahren schön 100, obwohl man nur 60 fahren darf und dann plötzlich nacheinander bling, 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 alle nacheinander geblitzt. Und wenn Sie dann zur Polizei kommen und dann sagen, ja, alle sind doch so schnell gefahren. Heißt das, dass dann keiner bezahlen muss, weil alle schnell gefahren sind? Nein, sondern es ist ja, da müssen halt alle bezahlen. Und genauso wenig können wir vor Gott stehen und können sagen, ja, alle haben das doch so gemacht. Alle haben doch ein bisschen gelogen. Alle haben doch ein bisschen schlechte Gedanken gehabt. Ja, dann heißt es halt, dann werden alle verurteilt. So ist das bei Gott, genauso wie hier bei uns im Staat auch. Und da geht es davon, dass wir da jemanden haben, der uns befreit davon. Und da sagt die Bibel, das ist Jesus Christus, dafür ist er gestorben. Dass diese Schuld bezahlt wird, wenn wir ihn darum bitten. Und das müssen wir im Kern natürlich haben und wir müssen diese Vergebung auch anderen Menschen anbieten. Und das sind häufig gerade Menschen, die merken, dass sie Schuld auf sich geladen haben. Dann glaube ich, was wir machen müssen, ist auch bei Unterstützung, ich habe es gesagt, für diese Politiker beten, die als Christen in der Politik stehen. Und zum Glück gibt es ja da und dort welche. Und dann, was wir auch tun sollten bei Unterstützung, ist beispielsweise uns bei der Wahl gut überlegen, wen wir wählen. Auch da können wir unterstützen. Wir können jetzt nicht sagen, es gibt eine Partei, die macht alles richtig. Das geht auch gar nicht, weil es für viele Maßstäbe bei der Politik, da gibt es gar keine biblische Grundlage. Also beispielsweise, wenn ich jetzt als Politiker überlege, wie schnell darf man in der Ortschaft fahren? Ja, dann nennen Sie mir jetzt mal einen Bibelvers, der wo das drin steht. Den gibt es nicht. Oder da steht, wie hoch dürfen die Diäten des Politikers sein? Wo muss der Regierungssitz sein? In Berlin oder in Bonn? Gibt es da einen Bibelvers? Gibt es nicht. Sondern da muss man nach Weisheit entscheiden. Da muss man sich von Gott Weisheit geben lassen und vielleicht auch hinterher eingestehen, da ist ein Irrtum. Oder jetzt muss ein Politiker entscheiden, soll ein Fluss begradigt werden oder nicht? Das sind ja häufig solche Entscheidungen, nicht? Ja, wo steht das in der Bibel? Es sind massenhaft Entscheidungen, die wir treffen müssen als Politiker oder als mündige Bürger. Die sind nicht eindeutig in der Bibel geregelt. Aber es gibt dann in vielen Parteien Christen, die versuchen das nach bestem Wissen und Gewissen. Und die sollten wir unterstützen und mit für sie beten und mit sie eben mal auch sagen, ja, wir stehen dahinter. Häufig haben diese Christen es ja schwer. Weil erst einmal, die werden von allen Seiten angegriffen, da werden alle möglichen Korruptionsanwürfe, dann sind sie unter dem Druck der Konkurrenz mit anderen. Häufig können sie am Gemeindeleben nicht so intensiv teilnehmen wie unser eins, weil halt das ein Vollzeitjob ist, meistens sogar noch mehr als Vollzeitjob, wenn man wirklich drinsteckt, ist man immer überall unterwegs und dann brauchen die Leute dort Gebet und Unterstützung. Nun als nächstes, ich glaube, wir können uns auch auf unser Recht berufen, dass wir sagen können, hier wird unser Recht als Christen verletzt und dass der Staat sagt, wir können das schützen. Ich glaube, dass wir durchaus als Christen für unser Recht vor Gericht gehen können. Nehme ich mal das Beispiel, wo Jesus die bittende Witwe nimmt, die dann vor ihren Richter geht, nicht, und sagt, das ist so. Oder Paulus, der festgenommen wird und sagt, halt, ihr dürft mich nicht einfach schlagen, ich bin römischer Bürger. Also hier ist ein Recht, was ihm zugutekommt, er sich darauf beruft und es er uns als Vorbild genannt wird. Ich glaube, das können wir auch tun. Beispielsweise viele christliche Schulen tun das ja heute in Deutschland. Gibt ja viele christliche, konfessionelle Schulen, die gegründet sind, die sagen, wir haben nach dem Gesetz ein Recht, dass der Staat uns unterstützt. Da würde ich sagen, ist doch gut, dann wendet euch doch daran. Dann nehmt das doch in Anspruch dabei. Oder es gibt manchmal Jugendarbeit. Da macht ihr vielleicht eine super Jugendarbeit in der Gemeinde und dann sagt der Staat, ja, wenn ihr diesen und jenen Antrag stellt, dann gibt es auch Geld dafür. Ja, dann mach das doch. Oder es gibt die Möglichkeit, sich zu engagieren in der Politik. Ja, und da würde ich sagen, dann macht das doch da, wo ihr eine Möglichkeit dafür habt, etwas zu sagen, etwas zu machen. Also ich denke, wir können unser Recht in Anspruch nehmen, da, wo wir das juristisch verbrieft haben oder wo uns jemand verbieten will, meinetwegen über den Glauben zu sprechen. Wenn wir sagen, Religionsfreiheit, wir dürfen das. Unser Recht ist es, irgendwo in die Stadt zu gehen, zu sagen, wir sind diese oder jene Überzeugung aus christlicher Motivation. Das ist unser Recht. Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und dafür auch einzustehen. Dafür zu sagen, ja, ich stehe dafür. Also Recht in Anspruch nehmen, dass uns nicht jemand Sachen verbietet, die uns eigentlich der Staat erlaubt. Wir können auch Protest ausüben in verschiedener Art und Weise, also nicht nur Kommentar geben, sondern protestieren. Wir finden das bei Jeremia, Hosea im Alten Testament, wo dann sogar von Gott die Anweisung kommt. Da wird gesagt, hier nimm die ein paar Tonkrüge, zerschmeiße die und dann kommen die Leute und dann erzähl ihnen, das ist eben Gericht über Israel. Oder der andere, der sollte dann mal eine Prostituierte sogar heiraten als Zeichen. Das ist jetzt ein Beispiel für das untreue Volk Israel und so. Das war ja so eine Art, würden wir heute sagen, öffentliche Demonstration. Alle sollen durch das, was der tut, aufmerksam werden, das ist falsch. Und ich würde hier zumindest eine Legitimation sehen, das ist nicht generell verboten zu tun. Wir können auch in der Öffentlichkeit, zumal unser Staat das ja sogar erlaubt, öffentlich auftreten und sagen, wir sind nicht einverstanden bei dieser oder jenen Entscheidung. Oder wir sind für diese oder jene Entscheidung. Also auch das können wir tun. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn zu konkreten Entscheidungen, wenn die Bibel halt nicht über alles etwas sagt? Also erst einmal, glaube ich, müssen wir das tun, dass wir die Eckpfosten festhaben. Also, dass wir sehen, was sind denn diese Eckpfosten christlicher Ethik, christlicher Überzeugung. Und dass wir an denen festhalten und dann müssen wir dazwischen versuchen, Ableitung vorzunehmen. Und dann kommen wir manchmal zu Ergebnissen, die uns auch wirklich eine Hilfe bieten. Nehmen wir beispielsweise mal den Umgang mit Flüchtlingen. Also Flüchtlinge nach Deutschland kommen, Asylbewerber oder ähnliches. Jetzt gibt es manche Christen, wo ich dann sagen würde, das finde ich doch nicht ganz unproblematisch, wo manche Christen sagen, wir sollen alle Ausländer rauswerfen. Das ist eine Überfremdung. Ich habe dann sogar manche gehört, die gesagt haben, Deutschland muss den Deutschen gehören. Das ist keine christliche Grundlage, müssen wir ganz deutlich sagen. Egal, ob wir da nun die Ausländerpolitik der Bundesrepublik Deutschland für gut halten, da gibt es sicherlich manche Schwäche. Die erkennen die ja auch zwischenzeitlich. Aber generell Ausländer rauszuschmeißen, ist vollkommen unbiblisch. Wie können wir das machen? Haben wir da einen Bibelvers für? Nein, es gibt kein Bibelvers, Asylverfahren soll so und so laufen. Was wir aber in der Bibel haben, sind beispielsweise Leute, die von Gott geführt werden und ins Exil gehen. Nehmen wir mal einen der ersten, Abraham. Geh aus deinem Vaterland in das Land, was ich dir zeigen werde. Ja, und jetzt hätten sie ihm Israel gesagt, hey, du bist ja Ausländer, du bist Asylbewerber, also geh doch zurück nach Ur, wo du herkommst. Ja, dann hätte es Israel nie gegeben. Nicht? Dann gehen wir meinetwegen ein bisschen weiter, Jakob. Der muss sein Heim auch verlassen. Denken wir an Josef. Da kommt das ganze Volk Israel nach Ägypten, weil sie sonst in Israel verhungern würden. Ins Exil. Ja, und von Gott wird es als gut geheißen. Das ist der Weg, den Gott führt. Maria und Josef, nachdem Jesus geboren ist, wir kennen das in der Weihnachtsgeschichte, was machen die? Weil sie von Herodes verfolgt werden, gehen sie nach Ägypten ins Exil, weil sie da Schutz haben. Also hier können wir sagen, politisch Verfolgte, nicht? Nach Ägypten ins Exil und Jesus ist da geschützt. Jesus selbst war eine Art Asylbewerber in seiner Jugend, also als kleines Baby und von Gott ist es gut geheißen. Denken wir an die Christen, die von Israel zerstreut werden, weil sie verfolgt werden, im ganzen Römischen Reich im Ausland leben. Da werden uns Leute genannt wie Priscilla und Aquila, die von Rom vertrieben werden, also aus Italien nach Griechenland vertrieben werden. Also wir haben zahlreiche Beispiele in der Bibel, wo Menschen, die Gott nachfolgen, aus verschiedensten Gründen ins Ausland gehen und dort Aufnahme finden und es wird gut geheißen. Und dann können wir heute nicht als Christen auftreten und generell sagen, jeder Ausländer soll in seinem Land bleiben, das ist alles schlecht. Wie man damit im konkreten Fall umgeht, das ist dann eine Frage der Einzelbestimmung. Aber diese radikale Forderung können wir als Christen nicht aufrechterhalten. Wenn dann darüber hinaus steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und so weiter, ja, der Nächste ist auch derjenige, dem es dreckig geht in meiner Umgebung. Darüber hinaus steht dann beispielsweise in 5. Mose 14, Vers 29 und auch noch etwas weiter in Kapitel 16, dass der Fremdling im Land geschützt werden soll. Wenn einer zu dir kommt und Schutz begehrt, steht er ganz deutlich, auch wenn er aus dem Ausland ist, auch wenn er von einer anderen Religion ist, sollst du ihm diesen Schutz gewähren. Israel wird sogar aufgefordert, den Fremdling aufzunehmen in der Erinnerung, dass sie selbst in Ägypten Fremdlinge waren. 5. Mose 10, Vers 18 und 19. Du sollst den Fremdling lieben, in Erinnerung darauf, du warst selbst Fremdling in Ägypten gewesen. Also hier christlich abzuleiten, eine Ausländerfeindschaft ist biblisch ganz deutlich falsch. Es stehen die Details nicht drin. Aber wir haben so Grundzüge, wo wir merken, da finden wir Auskunft darüber. Sie sollen dann dieselbe Rechte bekommen wie andere Israeliten. Das heißt, kaufen, verkaufen, Wohnort haben, auch ihren Glauben ausüben. 3. Mose 24, Vers 22. Aber, das, was da auch steht, ist, sie sollen sich den Ordnungen, den staatlichen Ordnungen Israels unterwerfen. Beispielsweise finden wir das im 2. Mose 20, Vers 10 und auch an anderen Stellen. Also hier müssen wir sagen, sie müssen das Recht akzeptieren. Sie können nicht sagen, ja, bei uns zu Hause, da darf man jemanden ermorden, einfach so. Nein, in Israel gilt, da gibt es die und die Strafe, jetzt muss man sich dem unterordnen. Was würde das für uns bedeuten? Ja, wir können muslimische Flüchtlinge aufnehmen, wenn sie wirkliche Flüchtlinge sind und bedroht sind, aber die müssen sich nach unseren Ordnungen richten. Sie werden nicht gezwungen, Christen zu werden, das nicht. Aber wenn beispielsweise in Deutschland ist, du darfst nur eine Frau heiraten, dann darf auch ein Muslim nur eine Frau heiraten. Wenn es in Deutschland verboten ist, die Kinder zu zwingen, irgendjemanden zu heiraten, dann gilt das auch für einen Muslim, gibt es keine Zwangsehe. Das heißt, biblisch gesehen sind hier ganz konkrete Hinweise, die wir umsetzen könnten. Und ich glaube, sie sind weise und sie sind gut. Sie schießen nicht über das Ziel heraus, plötzlich jeden rauszuschmeißen, der uns nicht passt, weil wir ihn als Bedrohung ansehen oder fremd ansehen. Aber auf der anderen Seite schützt es auch für all Multikulti alles durcheinander und jeder macht, wie er will. Oder wie Sie das vielleicht mitbekommen. Nicht unbedingt, weil für die Muslime ist es keine Pflicht, mehrere Frauen zu haben. Wir haben auch viele muslimische Länder, wo ein Mann nur eine Frau haben darf. Also beispielsweise offizielle Gesetzgebung in der Türkei ist, man darf nur eine haben. Es gibt dann die Imam-Ehe, die es daneben gibt, aber die ist staatlich nicht sanktioniert. Also der Staat, Türkei, obwohl er islamisch ist, sagt nur eine Frau. Das heißt, für einen Muslim ist kein Zwang, das zu tun. Im Koran finden wir auch nirgends die Aufforderung, sondern da steht sogar im Koran ganz deutlich, man soll eine Frau haben. Selbst Korangelehrte sagen das heute. Die sagen, wenn man mehrere Frauen hat, dann soll man sie alle gleichberechtigen. Das steht nämlich im Koran drin. Und da sagen Korangelehrte heute, das kann gar kein Mensch, und wahrscheinlich haben sie sogar recht, keiner kann seine Frau gleichberechtigen. Und die Folge ist dann, dass sie sagen, eigentlich will der Koran auch, dass man nur eine Frau hat. Das kann man natürlich sagen, ja, Mohammed hat aber mehrere. Dann wird gesagt, naja, gut, Mohammed ist ja der Prophet Allahs und das ist was ganz Besonderes, halt nicht so wie wir. Also da gibt es durchaus eine Spannbreite, wo wir sagen können, ja, auch von einem Muslim können wir das erwarten, denn es ist ja auch nie eine Forderung positiv. Im höchsten Fall können wir sagen, es wird erlaubt. Aber es ist nie eine Pflicht, die man tun muss. Also hier ein Muslim kann, und das sagen auch durchaus Muslim, also Islamgelehrte, man kann sich diesen Ordnungen unterwerfen. Beispielsweise Bassam Tibi, der auch zahlreiche Bücher geschrieben hat, der sagt, es ist durchaus möglich, dass auch ein Muslim sich den Ordnungen hier unterwirft und trotzdem Muslim bleibt. Also ich glaube, wir haben da schon die Möglichkeit, das auch zu fordern. Wir sollen uns da nicht ins Boot ziehen lassen. Ich meine, das war ja ganz schlimm, jetzt der Erzbischof von Canterbury, ne, Anfang des Jahres, der doch glatt noch vorschlägt, dass man in Großbritannien die Scharia einführen soll für Muslime. Wo man sich sagen kann, ist der gute Mann von allen guten Geistern verlassen dabei. Ne? Und das als geistlicher Führer einer großen Kirche, eben der anglikanischen Kirche in England. Das ist ja vollkommener Quatsch. Also da müssen wir sagen, sollten wir das nicht tun, sondern wir müssen erwarten, ja, du kannst hier meinetwegen deinen Glauben ausüben, das war im Alten Testament auch so vom Fremdling, aber du musst dich den Ordnungen des Staates unterwerfen und wenn das der verbietet, dann musst du dich auch danach richten. Und ich halte das für eine gute Grundlage auch unserer Rechtsprechung und Politik. Auf der einen Seite nicht in Ausländerfeindschaft zu fallen, auf der anderen Seite auch nicht dieses Multikulti, jeder macht, wie er will. Also da die Zwischenlinie zu finden. Ja. Ja.
Da kommt ein Iraker mit seinen zwei Frauen aus dem Irak hier hin und ja, wegen Religionsfreiheit darf er dann auch seine beiden Frauen auch hier krankenversichern und genießt also alle Vorzüge, die unser Grundgesetz gibt. Wo ist denn da die Trennlinie, wo man sagen kann, also, das geht doch nicht?
Diese Frage ist vollkommen sinnvoll, die zu stellen, weil das sind ja konkrete Fälle, mit denen wir zu tun haben. Allerdings würde ich sagen, auf diese Fälle gibt die Bibel keine eindeutige Antwort. Weil es eben Krankenversicherung sowas in der Bibel nicht gibt. Diese Fälle werden nicht erwähnt. Deshalb, ich sage ja auch, wie finden wir zu konkreten Entscheidungen? Wir müssen nicht die Illusion haben, dass für jede Entscheidung, die wir hier auf der Erde haben, Bibelvers herangezogen ist. Sondern was ich sagen will, wir finden für politische, konkrete Entscheidungen Eckpfosten. Und innerhalb dieser Eckpfosten, da müssen wir dann nach Ermessen, nach Weisheit entscheiden, wie machen wir das. Und hier würde ich sagen, das ist jetzt eine Entscheidung, wo es keine eindeutige Aussage gibt, sondern wo wir sagen müssen, hier müssen wir nach bestem Wissen und Gewissen und bestem Ermessen entscheiden. Aber das ist dann nur etwas, wo wir auf unsere Weisheit drauf beziehen können. Das ist keine, wo wir einen Bibelvers drauf haben. Also nicht, wo man sagen kann, wenn man Christ ist, dann muss man sagen, sie bekommen halt keine Sozialunterstützung. Das gibt es nicht.
Weil es ist ja so, der zahlt ja nur einen Krankenkassenbeitrag
ja.
Für drei Personen.
Ja.
Und das ist irgendwie für drei Erwachsene.
Ja, wobei man auch sagen muss, das ist erstmal, muss ich sagen, keine biblische Argumentation. Also hier, das ist eine Sache, die wir politisch entscheiden müssen. Und da kann man so und so argumentieren. Wir müssen allerdings auch aufpassen mit dieser Argumentation, denn derselbe Vorwurf, den habe ich schon gehört, gegenüber kinderreichen christlichen Familien. Denn da wird gesagt, also derzeit bezahlt ja auch nur einen Krankenkassenbeitrag, nicht? Und jetzt hat er meinetwegen 5 Kinder, die werden alle davon finanziert. Dann habe ich erlebt in einem Betrieb, dann haben die gesagt, ich muss deren Kinder, dessen Kinder ja mitbezahlen. Also da müssen wir auch aufpassen mit der Argumentation. Wenn wir es jetzt anwenden auf die Ehefrau, die zweite, könnte es auf uns angewandt werden. Also sobald du mehr als 2 Kinder hast, dann musst du auch mehr bezahlen. Und das ist ja, sagen wir jetzt zum Glück, in unserem Krankenkassensystem nicht der Fall, sondern dass die dann mitversichert sind und man nicht entsprechend mehr bezahlen müsste. Denn das würde ja das Aus für viele christliche Familien bedeuten oder überhaupt für Familien mit mehreren Kindern. Das wäre das Armutsrisiko noch größer. Also von daher, wir müssen bei der Politik auch immer sehen, jede Entscheidung hat auch Auswirkungen, vielleicht in Bereichen, die wir gar nicht wollen. Ich meine, manche Christen haben auch sehr vorschnell argumentiert bei so konkreten Entscheidungen, wie darf eine muslimische Frau im Unterricht ein Kopftuch tragen? Und ganz schnell gesagt, nein, darf sie nicht. Aber man muss immer auch auf die Konsequenzen achten. Konsequenz war, dann haben in Bayern Leute dagegen protestiert, jetzt müsse man in den Schulen auch die Kreuze abnehmen. Jetzt dürften auch die christlichen Lehrer kein Kreuz mehr hier tragen. Jetzt darf auch kein christlicher Aufspruch mehr auf dem T-Shirt sein, weil das ja auch Stellungnahme zur Religion ist. Und jetzt die Frage, wollen wir das wirklich? Oder sagen wir dann nicht vielleicht besser, ja gut, dann soll halt ein Muslim für seine Sache stehen, ich aber auch offensichtlich für meinen christlichen Glauben. Ich halte das sogar für eine bessere Lösung, weil so wird künstlich Religion aus Schule ferngehalten und dann haben die Kinder erst recht keine Vorstellung von dem, was Religion ist. Ich würde sagen, lass sie doch ruhig sehen, wie extrem manche Muslime sind. Da gibt es Grenzen, die dürfen jetzt nicht gezwungen werden, die Schüler, aber dann können die Frauen doch sehen, wollen sie denn jetzt Muslime werden und mit dem Kopftuch rumlaufen? Wollen sie denn diese Unterdrückung erleben, wie sie im Islam ist? Ich halte es manchmal für besser als so eine künstlich idealisierte Welt, es ist alles gleich und alles super und der Islam ist toll. Lass doch die Leute das ruhig spüren. Aber dann auch den gläubigen Lehrer, der deutlich sagen kann, ich stehe für den Glauben und da sind die Überzeugungen, zu denen ich stehe. Ich glaube, es würde den Kindern mehr helfen, als dass man Religion ganz versucht, aus dem Unterricht rauszuhalten und so zu tun, als ob die Lehrer und die Schüler irgendwie religionsneutral und fremd sind. Also das heißt, das ist jetzt aber keine biblische Argumentation, sondern es ist eine so eine Konsequenz, so eine Auswirkung daraus. Und wo ich sagen würde, in vielen Fragen der Politik sind es nicht ganz eindeutige Bibelverse, sondern Ableitungen da heraus, die uns dazu führen. Und genauso auch hier, die Grundlagen, die ich gesagt habe von Ausländerpolitik, die kann ich in der Bibel ableiten. Aber dann muss ich die Einzelbestimmungen daraus, die muss ich jetzt natürlich nach Weisheit behandeln. Zum Beispiel auch, wer ist denn jetzt Flüchtling? Gilt derjenige, der sagt, in meinem Heimatland verdiene ich nur 15.000 Euro, also fliehe ich, weil ich hier mehr verdiene. Ist das jetzt ein Flüchtling oder nicht? Oder ist derjenige, der sagt, ja, ich darf in meinem Land keine Umsturzpläne schmieden. Ich darf nicht schmieden, dass ich den Präsidenten umbringen will, da werde ich verfolgt. Also gehe ich hier hin und hier darf ich frei planen. Ich meine, bei manchen Islamisten ist das ja so. Ne? Es gab Islamisten, die wurden in Saudi-Arabien verfolgt wegen Extremismus, dann sind sie nach Deutschland gekommen und hier haben sie die Anschläge geplant aufs World Trade Center. Freiheit in Deutschland. Ist das nun rechtmäßig oder nicht? Da würden wir sagen, nee, wahrscheinlich wohl nicht. Also auch hier müssen wir im Einzelfall bestimmen, wann ist denn ein Flüchtling überhaupt ein Flüchtling? Wann sollen wir ihn aufnehmen? Aber generell zu sagen, wir tun es gar nicht, das ist unchristlich. Das ist nicht im Einklang mit der Bibel. Generell jemanden zu zwingen, du darfst erst herkommen, wenn du Christ wirst, das ist auch nicht von der Bibel gedeckt. Und so will ich sagen, die Bibel gibt uns Eckpfosten, aber sie sagt uns nicht jedes Detail. Aber wir müssen uns die Mühe geben, auch diese Eckpfosten kennenzulernen, weil sonst handeln wir aus Emotionen heraus und denken, ich habe das Gefühl, das ist so oder das ist so. Und da brauchen wir auf der einen Seite für uns selbst, um Stellungnahme zu beziehen können oder auch um Politikern Vorschläge zu machen, dann müssen wir das gut kennen, was Gott sagt, aber dann auch sagen, es gibt jetzt einen Ermessensspielraum, den hat der Politiker vor Gott, hoffentlich vor Gott, und muss dann konkrete Entscheidungen treffen. 2 Bibelverse will ich euch in dem Zusammenhang noch vorlesen. 1. Petrus 2, Vers 16 und 17, da steht nämlich, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie, aber nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für Bosheit benutzen, sondern als Sklave Gottes. Erweist alle Ehre, liebt die Geschwister, fürchtet Gott, ehrt den König. Also ich glaube, das ist so eine Eckpfosten, wie wir uns in der Öffentlichkeit verhalten sollen. 1. Petrus 2, 16 und 17. Da wird nämlich zuerst gesagt, was ich auch gesagt habe, Vorbild. Gutes tun dabei, nicht? Wird gesagt, nicht die Freiheit, die wir haben, als Gott als Deckmantel der Bosheit machen. Auch mich überwacht ja keiner, ich kann ja frei leben im freien Staat, also jetzt auch ein bisschen sündigen, falsch leben. Nein, sondern Vorbild sein als Christ hier, Herausforderung dann. Und dann steht hier als Diener Gottes. Also unsere erste Verantwortung ist, Gott nachzufolgen. Ich bin nicht zuerst der große Politiker, sondern zuerst Gott nachfolgen. Und dann erweist Ehre, allen Ehre, also allen Menschen ehrfurchtvoll begegnen, niemanden fertig machen dabei, das gilt jetzt für alle, liebt die Geschwister, also die anderen Christen, und jetzt fürchtet Gott, also zuerst ausrichten auf Gott, Gott ist das Oberhaupt, aber dann auch ehrt den König. Und König ist hier nicht gemeint, sagen wir, okay, wir haben keinen König mehr, also gibt es niemanden zu ehren, sondern hiermit ist gemeint natürlich das Regierungsoberhaupt. Allgemein, nicht? Und das finden wir auch andere Bibelstellen, Parallelstellen, die uns das ganz deutlich sagen, dass da steht, für die Obrigkeit beten, der Stadt Bestes suchen und solche Aussagen. Also das heißt eindeutig, ja, wir sind als Christen, wenn wir Christen sein wollen, sogar verpflichtet, eine gewisse Verantwortung im Staat zu übernehmen. Noch eine andere Bibelstelle, Psalm 119, Vers 97. Wie hab ich dein Gesetz so lieb? Täglich rede ich davon. Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind, denn es ist ewiglich mein Schatz. Das ist, glaube ich, die andere Stütze. Wenn wir in unserer Umgebung Maßstäbe setzen wollen, dann kann das nicht nach Gefühl oder Tradition sein, sondern ich habe das Gefühl, das ist so und so. Ich würde das so und so machen. Sondern die Stütze muss hier das Gesetz Gottes sein. Denn wir gehen ja als Christen davon aus, dass Gott klüger ist als wir. Nicht? Und das, was Gott sieht, ist mehr als wir sehen. Wir wissen aus der Geschichte an zahlreichen Beispielen, wie sehr sich Menschen geirrt haben, wo sie meinten, viel klüger zu sein, als Gott das sieht. Ich habe vorhin ein paar Beispiele genannt und die könnte ich endlos ausführen. Und da sollten wir darauf bauen, häufig ist es so, wenn wir auf Gottes Ordnung vertrauen, das hält auf Dauer mehr. Gehen wir davon aus, manche Überzeugungen, was meinetwegen Familienrecht, Sexualrecht und so weiter angeht, da haben über Jahrhunderte hinweg sich Völker daran gerichtet und es ist relativ gut gelaufen, in dieser Hinsicht, in anderen Hinsichten dann nicht. Und heute sehen wir, insbesondere seit den 1968er Jahren, da Kulturrevolution und all sowas, und wir merken, vieles läuft schief, vieles läuft auf dem Ruder in der Gesellschaft. Und ich habe den Eindruck, es läuft unter anderem deshalb schief, weil christliche Maßstäbe immer weniger eine Rolle spielen, immer weniger gelten. Und da sind wir herausgefordert. Jetzt könnte ich euch noch zahlreiche Beispiele geben, wo auch in der Geschichte Christen die Welt maßgeblich mit beeinflusst haben, weil sie genauso gelebt haben. Ich könnte euch beispielsweise Abraham Kuyper, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Abraham Kuyper war Ministerpräsident der Niederlande Anfang des 20. Jahrhunderts. Und er hat die Niederlande grundsätzlich verändert, aus christlichen Erweggründen. Hat dann zum Beispiel eine freie Universität gegründet, hat in den Niederlanden durchgesetzt, dass Fernseh- und Radiosender auch von einzelnen Gruppen der Gesellschaft im Programm mitbestimmt werden können. Da ist dann zum Beispiel jetzt die christliche Kirche, die sagt, wir haben einen Teil des Programms. Ich finde das eine gute Sache. In Deutschland ist es ja so, das Programm wird bestimmt von einigen Journalisten und deren politische Meinung wird uns allen aufgedrückt. Wenn der also ein bisschen links ist, dann macht er sein Programm halt links und lädt auch keinen ein. Typisches Ergebnis, neutrale Untersuchung aus dem letzten Jahr ist, dass Religion in den Medien so gut wie nicht vorkommt. Ganz nur am Rande, mal wenn Papstbesuch in den USA ist, aber sonst kaum. Woran liegt es? Weil eben ein Großteil der Journalisten, die haben mit dem Glauben wenig am Hut. Also berichten sie über irgendwelche Gruppen, die sie interessieren, über irgendeine Kunstausstellung, was weiß ich wo, die viele Leute gar nicht interessiert. Hier würde ich sagen, der hat aus christlicher Erwägung gesagt, da gibt es einen großen Teil von Christen, die sollen doch auch ihre Meinung und ihre Interessen durchsetzen können und oder vermitteln können. Oder nennen wir Bismarck. Ja, kennt ihr vielleicht in Deutschland. Bismarck, egal wie man zu ihm steht, der war in seiner Jugend zum Glauben gekommen, hat das auch hinterher geäußert. Und vieles, was wir heute an Sozialgesetzgebung in Deutschland haben, verdanken wir Bismarck. Beispielsweise mal, wenn Sie etwas lesen über die Verhältnisse in der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert. Das war ja schlimm in Deutschland. Da war man in irgendeiner Manufaktur und hat da gearbeitet, 12 Stunden am Tag. Und wenn man am Ende müde war und dann mal die Hand in ein Treibriemen, weil Treibriemen waren ja nicht zugehängt, warum, das kostet Geld, dann wurde deine Hand abgerissen, ja, dann hat der Arbeitgeber dich hinterher noch verklagt, weil du jetzt einen Betriebsausfall gehabt hast, weil man 10 Minuten die Maschine anstellen sollte. Geld hast du keins bekommen, wurdest auf die Straße geschmissen, Krankenversicherung gab's nicht. Entweder bist du umgekommen oder Angehörige haben sich für dich gesorgt. Und wer hat dann Unfallversicherung eingeführt? Ja, Bismarck. Wer hat Sozialversicherung eingeführt? Bismarck. Wer hat Rentenversicherung eingeführt? Bismarck. Warum? Aus christlichen Erweggründen. Wir können das nämlich damals lesen. Das ist gratis Erwägbar und wir sollen ja für Schwache sorgen und so weiter. Das war ganz stark da ein Motiv. Und hier merken wir, da profitieren wir heute von. Das ist ja positiv. Genau, also der Raiffeisen zum Beispiel, den Volksbanken und so, dass nicht die Leute ausgenommen werden, sondern die werfen zusammen, um sich dann gegenseitig zu finanzieren, eine christliche Idee. Der Raiffeisen war überzeugter Christ und hat deshalb diese Volksbanken, Genossenschaften oder sowas gegründet, die heute auch ein bisschen von seiner Idee weg sind, aber das war ursprünglich die Idee. Krankenhäuser. Sie sehen, in anderen Religionen gibt es so etwas wie Krankenhäuser. Gab es in der Vergangenheit nicht. Warum? Da sagt man, wenn einer krank ist, ist er selbst schuld. Im Hinduismus müssen Sie mal sehen, wenn jemand krank ist, das ist sogar gut, das ist ein böses Karma aus dem letzten Leben. Der leidet, weil er im letzten Leben was Böses getan hat. Also warum soll ich den pflegen? Wenn ich den jetzt pflege, dann kann er sein Karma nicht abarbeiten, dann muss er im nächsten Leben noch mehr leiden. Aber im christlichen Glauben total anders. Im christlichen Glauben wird gesagt, mit dem barmherzigen Samariter, kümmere dich darum. Die ersten Krankenhäuser in Europa waren alle ausnahmslos christliche Krankenhäuser gewesen. Erst in der ganz neuesten Zeit hat der Staat das nach und nach übernommen. Behindertenarbeit, bei uns in der Nähe Bodelschwing, ne? Größte Behinderteneinrichtung ganz Deutschland. Gegründet aus dem Glauben heraus. Ein einfacher Pfarrer, der sich von Gott berufen fühlt, ein riesiges Werk daraus entstanden, im Glauben damals. Und da merken wir, das ist, der Glaube bewegt etwas dabei, da ist eine Grundlage, da ist ein Potenzial für Christen, die bereit sind, sich auch im öffentlichen Bereich einzusetzen. Wie gesagt, nicht jeder ist von uns berufen dazu, aber wir alle haben Mitverantwortung an der Stelle, wo wir sind, sei es durch Kommentar, meinetwegen, dass ich da mal eine E-Mail schreibe, dass ich mal einen Brief schreibe. Also ich weiß nicht, ob Sie das gemacht haben, ich habe dem Volker Beck geschrieben zum Beispiel, sogar gleich zweimal. Nicht? Weil er dann hier gesagt hat, also mit seiner homosexuellen Agitation. Und das heißt ja gar nicht, dass ich böse auf Homosexuelle bin. Aber ich finde es einfach mies, wenn ein Politiker ein Seminar versuchen will, durch politische Druck abzusetzen, weil es ihm nicht passt. Nicht? Und dann habe ich dann hingeschrieben, und hier einige andere höre ich ja auch, und das finde ich gut, das ist eine Möglichkeit, die wir haben. Oder wir können dann, das mache ich häufiger mal, dann irgendwie positiv oder negativ eine E-Mail schreiben zu einem Radiobeitrag, Zeitungsbeitrag, und das wird gelesen und aufgenommen. Ein paar Mal sind dann Leserbriefe, die ich geschrieben habe, veröffentlicht worden, meistens nicht, aber zumindest sind da Journalisten, die lesen das. Wir können eine Petition an den Deutschen Bundestag machen. Wir können eine Unterschriftenliste machen, wie ich es gesagt habe, wegen Abtreibungspille oder anderen Sachen. Das ist nie unser Hauptauftrag. Also nicht, dass wir plötzlich uns da rein verstricken und merken, Hauptauftrag als Christ zu leben. Aber wir haben da Möglichkeiten, die wir nutzen. Wir können ja nicht erwarten, dass die Politiker christliche Politik machen, wenn da niemand ist, der ihnen das sagt, dass sie das wollen, dass sie Unterstützung bekommen. Viele andere Gruppen, die haben ihre Lobbyisten, die sich einsetzen für sie. Wenn wir als Christen unsere Meinung nicht sagen, wie wollen wir erwarten, dass ein nicht-christlicher Politiker christliche Politik macht? Das ist doch absurd. Na, dann muss er wenigstens von uns spüren, wir wollen das, dass wir unsere Interessen durchsetzen. Aber wie gesagt, nicht als Hauptaufgabe. Wir sind nicht als Christen berufen, Politiker zu werden. Manche von Gott ja, aber nicht generell. Sondern da müssen wir als Christen auch sagen, unsere Heimat ist im Himmel. Das sagt Gott ganz deutlich. Aber solange wir hier auf der Erde sind, da müssen wir auch Verantwortung übernehmen für das Umfeld, in dem wir leben. Und wenn wir das nicht tun, dann dürfen wir uns hinterher auch nicht beklagen, dass die Politik immer unchristlicher wird. Also wenn wir gesagt haben, wir haben getan, was wir konnten, dann sagen wir, okay, ist in deiner Hand, Gott. Aber wenn es unsere Faulheit ist, weil wir nichts gesagt haben, wo wir etwas sagen können, ja, dann fällt es zuerst auf uns zurück. Dann, du hättest doch was tun können. Und du hast es nicht getan. Und da ist die Herausforderung für uns alle, und ich könnte jetzt auch durchaus noch eine Stunde was weiter erzählen darüber, tue das aber nicht, weil nämlich die Zeit abgelaufen ist, die ich bekommen habe. Und deshalb möchte ich hier einfach die Möglichkeit bieten für Rückfragen, für Kommentare, für andere Meinungen. Es muss auch nicht jeder mit mir einverstanden sein. Und ja, bitte sehr.
Ja, 2. Mose 20, erste Gebot, du sollst keinen anderen Gott daneben haben.
Ja.
Im Gegenteil, ne? Aber da ist halt, hätten wir uns an dem Gebot gehalten, unser Land, hätten wir uns an dem Gebot gehalten, du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Da kann ich doch nicht sagen, ja gut, du kannst deine Religion ausleben, bau dir deine Moschee. Und mittlerweile haben wir hier in jeder Stadt hier zig Moscheen. Ne? Und das ist, sag ich mal, mit einer Strafe.
Kannst du auch mal lesen, 5. Mose 14, Vers 21. Oder wenn es jemand anders hat, kann auch jemand anders lesen.
Hier steht, ihr sollt kein Aas essen. Dem Fremden, der in deinen Toren ist, darfst du es geben, dass er es esse oder verkaufe es einem Ausländer. Denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinem Gott.
Das ist jetzt nur ein Ansatz. Ich glaube, dass wir den im Alten Testament häufiger finden. Da wird deutlich unterschieden, hier sind die, die sich nach den Ordnungen Gottes richten. Für die gelten eine Regel. Und hier sind die, die es nicht tun. Die wohnen auch unter euch, steht ja hier. Die dürfen das. Also das heißt, hier ist schon so, bei den 10 Geboten, du sollst Gott ehren, das gilt. Aber das ist etwas, was sich an mich in erster Linie richtet. Also hier ist, glaube ich, ein Unterschied. Das heißt, als Christ soll ich dafür eintreten. Aber ich bin nicht gezwungen, jeden, mit dem ich zu tun habe, auch dazu zu zwingen, danach sich zu richten. Zumal, dass wir das gar nicht können. Denn Jesus sagt ja später, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Das heißt, wo können wir ins Herz schauen, dass einer dem Mammon dient? Also das heißt, dem Geld verdienen. Und Geld verdienen ist dann auch Abgötterei. Also Abgötterei ist ja nicht nur die Moschee. Geld verdienen ist ein Idol, was ich habe. Geld, also im Götzendienst. Luther drückt das auch aus in seiner Auslegung zum Katechismus. Da sagt er nämlich, alles, worauf du dein Vertrauen setzt, letztendlich, das ist dein Gott. Und er hat ja nicht ganz Unrecht. Das ist genau, was Jesus sagt dabei. Und diese Art von Abgötterei, die kann ja kein Mensch überprüfen, die kann kein Gesetz haben. Also deshalb, ich würde hier sagen, wenn ein Fremdling hier ist und der nicht Christ sein will, kann ich ihn nicht zwingen dafür. Ich zwinge ja auch keinen Atheisten in die Kirche. Und ein Atheist ist ja nach christlicher Auffassung immer mindestens so gottlos wie einer, der nur eine andere Religion hat. Sondern will ich aber sagen, die Grenzen müssen feststehen. Ich kann nicht erlauben, dass der uns die Vorschriften macht, wie wir jetzt leben sollen. Und das heißt auch beim Moscheebau, da sind manche Exzesse, die dann betrieben werden. Oder da werden Hasspredigten gehalten oder gegen die Christen. Oder ich kenne das selbst, im Internet gibt es dann Veröffentlichungen, dass man den und jenen umbringen soll, weil er den Islam kritisiert. Da muss ganz deutlich gegen vorgegangen werden, das geht nicht. Aber solange ein Muslim friedlich seinem Glauben nachgeht, da würde ich sagen, er ist verantwortlich vor Gott, ich bin verantwortlich vor Gott. Ich gehe auch zu Muslimen, ich spreche mit ihnen. Ich sage auch, ich bin in dem und dem Punkt nicht einverstanden, aus dem und dem Grund. Ich glaube, das ist falsch, was du glaubst. Der sagt mir umgekehrt auch, was er denkt. Das ist meine Verantwortung als Christ. Aber den Staat zu gebrauchen als Zwang, andere Menschen von ihrer Religion wegzukommen, das ist, glaube ich, biblisch nicht gefordert. Sondern jedes fordert den Einzelnen auf.
Das habe ich ja in dem Sinne nicht gemeint.
Okay.
Ich meinte also wirklich, das ist halt das, was wir zulassen. Das, was wir zulassen, das geht immer weiter. So wie
genau.
Du gerade sagtest, verstehst du, dann werden Mordanschläge gemacht gegen
ja.
Da sind die dann hingegangen und haben eine riesengroße Attraktion gemacht hier. Wir wollen jetzt hier von oben vom Turm.
Ja, genau.
Und der muslimische Glaube sagt zum Beispiel, soweit wie der Ruf des Muezzin geht,
so ist dann die Herrschaft Allahs und so.
Ja. Das Gebiet einnimmt. Ja. Ich finde, ich selber für mich jetzt, finde das erschreckend, aber jetzt auf einmal, wenn die Leute dann wach, dann sagen, warum wundert ihr euch? Wir haben doch alles zugelassen.
Ja, genau. Und hier wäre mein Plädoyer, die Leute haben lange ihre christlichen Werte vergessen. Und dann meinen sie, die nicht-christlichen Politiker, die machen das auch so, wie sie sich das vorstellen und wundern sich, indem das nicht klappt. Ja, wenn ich gar keine christlichen Werte habe, sondern eben nur Multikulti, jeder macht, was er will, ja, dann kommt das automatisch. Und dann gibt es auch Leute, die missbrauchen die Freiheit. Freiheit in der Bibel ist ja, es gibt die Freiheit, keiner wird gezwungen zu einer Religion, das nicht. Aber es gibt Grenzen, die muss jeder beachten. Und genauso, glaube ich, sollten wir es auch handhaben, zu sagen, es wird kein Muslim gezwungen, dass er jetzt Christ wird. Aber es gibt Grenzen, die auch ein Muslim beachten muss. Und es geht nicht, dass er mit Gewalt seine Religion hier ausübt oder dass eine Parallelgesellschaft ausbaut. Und da muss man deutlich Nein sagen. Und das haben viele Leute verpasst. Bis hin ins Richteramt, nicht? Also wurde dann gesagt, wir müssen ein Sonderrecht für Muslime. Also meinetwegen, das war ja da so ein Fememord, nicht? Also wo dann die Brüder haben einen Freund umgebracht. Bei uns, da gibt es eine christliche Schule in Detmold und da war eine Schülerin, die hatte sich mit einem Muslim befreundet und dann hat sie irgendwann, wie viele Deutsche es ja tun, gesagt, nein, jetzt ist Schluss und der hat sich beleidigt gefühlt. Was hat er gemacht? Er hat sie vor der Schule aufgelauert und hat sie erstochen. Ja, und jetzt vor Gericht sollte das verhandelt werden. Und da hat der Rechtsanwalt gesagt, ihr mildernde Umstände, weil der musste das ja. Und das war ja seine Ehre, die da angekratzt war. Und es war nicht alles möglich. Ja, und da muss man sagen, das ist doch alles Quatsch. Da muss man sagen, es muss kein Muslim einen anderen umbringen. Hier gilt ein Recht für alle und keine mildernde Umstände. Das ist ein Mörder, sogar ein vorsätzlicher Mörder. Der muss ins Gefängnis dabei, nach unserem geltenden Recht. Also hier würde ich sagen, ja, auf der einen Seite, es gibt eine Freiheit, die die Bibel einräumt. Da sollten wir, glaube ich, nicht hinter zurück. Aber diese Freiheit hat Grenzen. Und diese Grenzen müssen wir auch schützen. Nur wenn ich selbst keine Maßstäbe habe, dann weiß ich nicht, womit ich sie schützen soll. Dann plötzlich ufert alles aus.
Das Problem gerade, was den Islam betrifft, ist auch darin begründet, dass der Islam nicht nur Religion ist, sondern eben auch Politik, dass es
ja
dasselbe ist quasi. Wenn man einem Islam gläubig und dem Islam die Religionsfreiheit zugesteht, ist das für ihn gleichwertig mit ja, auch der politischen Sache.
Genau, aber wir müssen uns ja nicht nach dem Islam richten. Dann sagen wir dem also hier, religiöse Freiheit hast du, politische, so aber nicht. Ja, denn wir sind ja nicht gezwungen. Genau, man muss das klar sagen. Und dafür muss man sich auseinandersetzen. Viele Politiker kennen den Islam eben nicht und merken diese Unterschiede dann nicht. Aber wenn wir sie kennen, dann müssen wir sagen, dieses Recht bekommst du eingeräumt, das andere aber nicht. Denn wir sind ja nicht verpflichtet, auf alles einzugehen. Also wenn damit jetzt ein Hindu käme und der sagt, also wir wollen gerne Witwenverbrennung bei euch machen, weil das bei unserer Religion gehört, dann müssen wir auch sagen, nee, das gibt's auch nicht. Du kannst zwar hier deinen Hindu-Tempel aufbauen, wenn du das willst. Wir finden den toll oder nicht toll, aber es gibt auch Grenzen. Oder wenn er sagt, wir machen jetzt ein Kastensystem auf und hier, du gehörst halt zur schlechten Kaste und ich bin zur höheren Kaste, jetzt musst du mir gehorchen. Sagen wir, nee, also das kannst du in deinem Kopf haben, deine Glaubensüberzeugung, aber die Maßstäbe, die hier gelten, nach denen musst du dich auch richten. Und in dem Rahmen kannst du deine Religion ausüben. Und natürlich bin ich dann als Christ aufgefordert, nicht durch staatlichen Druck, sondern durch Zeugnis und Vorbild den anderen hinzuweisen, dass der Gott, an den ich glaube, dass das der bessere Weg auch für den anderen ist. Denn wir dürfen ja nicht nur sehen, dass wir den Staat missbrauchen für da, wo wir als Christen versagen, sondern in erster Linie soll ich auch zum Muslim gehen, ihn bekennen, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, Jesus Christus ist der Weg zu Gott, die Bibel, die ist das, was Gott uns sagt, und ich habe erlebt, auch dass auch Muslime zum Glauben kommen. Ist ja nicht so, dass Muslime immer so bleiben und jetzt nur darauf achten, sondern wir sind herausgefordert, als Christen zuerst auch den Muslim zu lieben, als einen Menschen, den Gott retten will. Das ist die erste Motivation. Und nicht ihn als Gegner oder sonst was zu sehen, auf der anderen Seite politisch, aber auch deutlich zu machen, wir lassen uns nicht über den Tisch ziehen, wir lassen uns nicht diktieren, wie wir hier Recht zu sprechen haben, sondern ein Muslim, der hier hinkommt und der hier auch Zuflucht haben will, wirtschaftlich oder politisch oder sonst was, der muss sich nach den Regeln des Landes richten, in dem wir leben. Das ist schon klar. Und die sind zum Glück noch vielfach christlich geprägt, nicht mehr so sehr, wie ich mir wünschen würde, aber immerhin noch relativ stark christlich geprägt. Und das sollten wir verteidigen und dafür einstehen. Aber beides. Nicht aus dem Blick verlieren, es ist ein von Gott geliebter Mensch und auch versuchen, mit dem Kontakt zu haben, ohne zu sagen, jetzt Multikulti, alles gleich, jeder macht, was er will. Wir brauchen beides, wir brauchen die Ausgewogenheit. Nicht? Denn sonst gibt es die einen, die sagen, ach, ist doch alles gleich, und die anderen sagen, jetzt kämpfen wir dagegen, schmeißen alle raus. Beides ist falsch. Deshalb auch zum Beispiel dieser Film, der da von dem niederländischen Politiker in die Welt gesetzt worden ist, im Internet, halte ich für vollkommen kontraproduktiv. Also ihr kennt ja vielleicht davon gehört, nicht? Also so einfach Bilder von Terroranschlägen und ein paar Koransuchen dazu, halte ich für vollkommen falsch. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen, diese Sachen gesehen habt, und zwar falsch. Erstmal die typische Reaktion, die kam, ist ja auch ganz klar, da hat dann eben ein Geschäftsmann aus Saudi-Arabien jetzt einen antichristlichen Film gesetzt, hat einfach ein paar Bilder aus Kreuzzügen und Anschläge in, was weiß ich, das Srebrenica und was weiß ich, und die wurden ja auch im Namen christlichen Glaubens geführt, oder Anschläge in Katholiken, Protestanten in Nordirland. Ja, jetzt kann ich ja lange erklären, ja, das sind ja keine richtigen Christen, ja, dann sagt der Muslim, ja, dieser Bin Laden ist auch kein richtiger Muslim. Ja, dann, wo sind wir dann? Ich halte das für vollkommen kontraproduktiv, weil ich könnte euch hunderte von Muslimen nennen, die ich persönlich kenne, die bringen keinen anderen um. Es gibt diesen Kreis von radikalen Muslimen. Die sind nach eindeutigen statistischen Ergebnissen etwa 10-15%. Und natürlich sind die gefährlich. Aber ich kann doch nicht sagen, weil es diese Radikalen gibt, ist jeder Muslim prinzipiell ein Attentäter. Es gibt viele Muslime, die ich kennengelernt habe, die glauben nicht mal nach dem Leben, nach dem Tod. Die gehen nie in die Moschee, die richten sich nach keiner Ordnung. Ja, ist das jetzt der zukünftige Attentäter, nur weil er mal geboren ist im Islam? Ja, natürlich nicht. Ist Hitler, weil er in der katholischen Kirche groß geworden ist, typischer Vertreter der katholischen Kirche? Also sagen wir jetzt, also die katholische Kirche ist für Hitler verantwortlich, weil er Katholik war aus Österreich. Ist ja genauso ein Quatsch. Nicht? Und ich glaube, so polemisch zu argumentieren, bringt letztendlich gar nichts, wird den Leuten auch nicht gerecht, sondern schürt nur Hassgefühle, dass natürlich die Muslime dann überspitzt reagieren, ist ein anderes Problem. Aber ich halte so etwas wie diese Polemik. Wir als Christen sind nicht aufgefordert, jemanden einfach nur schlecht zu machen, polemisch. Wir sollen auf Gefahren hinweisen, dann aber auch deutlich sagen, das sind diese 15% und die sind gefährlich und gegen die sollen wir vorgehen. Aber die Muslime, die hier friedlich leben wollen, die können das auch. Da, glaube ich, ist ein Unterschied. Und da müssen wir sehen, dass wir nicht von einer oder anderer Seite vom Pferd fallen, sondern verbauen wir uns selbst die Türen und vergessen vollkommen die Liebe zum Fremdling, den Jesus retten will, den Gott retten will. Also das müssen wir immer, das ist die Kernaussage. Jesus hat deutlich die Fehler der Menschen benannt, meinetwegen der Pharisäer. Aber er kam nicht jetzt alle Pharisäer, was weiß ich, einsperren und umbringen. Als Petrus sagt, lass doch Feuer vom Himmel fallen, die sind ja alle, wollen uns nicht hören, sagt Jesus, nein, nicht, sondern die sollen ja eine Chance haben noch zur Umkehr. Es wird mal Gericht Gottes geben, aber dafür sind wir nicht verantwortlich. Das macht Gott. Also da, glaube ich, brauchen wir die Ausgewogenheit. Nicht? Einerseits deutlich Sachen zu sagen, andererseits aber auch nicht vom Pferd zu fallen, dann irgendwelchen Extremismus Vorschub zu leisten.
Vielleicht erklären noch dabei, dass das Gesetz von Tunkmosen hat nicht mit dem zweiten Mos zu tun, weil dort gibt auch das Verboten, wenn eine das Volk verführt, dann wird anzubeten,
genau.
Dann muss
genau. Ja. Das ist im Alten Testament ganz deutlich. Deshalb es wird unterschieden zwischen der Privatausübung, sagen ich glaube für mich, oder bringe ich andere dazu, dass sie jetzt Abgötterei betreiben.
Ja, das ist jetzt Muslim.
Ja, genau.
Wir haben 3 Millionen Deutsche, die Muslim geworden sind.
Genau, wir haben eine große Zahl, eine geringere Zahl. 3 Millionen ist die Gesamtzahl. Man rechnet etwa mit 200.000, die als Christen Muslime geworden sind, weil die Gesamtzahl in der Bundesrepublik Deutschland sind etwa 3 Millionen. Also auch von denjenigen, die dann hier schon eingewandert sind. Also nach meinen Informationen, das ist nicht der Fall. Statistisches Bundesamt redet von etwa 200.000.
Ja.
Aber das ist ja viel genug, da ist ja genug dabei. Und es wächst ja immer noch dabei, aber es ist eine große Zahl, aber geringer eben als diese Zahl, aber immerhin, das sind welche. Und hier muss man sagen, ja, wie stehe ich dazu? Wir müssen natürlich auch eine Ausgewogenheit haben. Diese Regeln, die Sie gerade gelesen haben, die steht im Alten Testament für ein Volk, was sich ganz Gott unterordnen will. Wir leben aber lange nicht mehr in solch einem Volk. Das heißt, dann müssten wir sehen, wie ist das zum Beispiel in Ägypten? Und da hat sich Josef nicht dafür eingesetzt, jetzt so müssen alle Götter abgeschafft werden, dafür geworben werden, sondern er versucht positiv für seine Überzeugung zu werben. Und hier, wir können auffordern, also es ist verboten für Muslime für ihre Sache zu werben. Wir müssen allerdings auch realisieren, wir leben in einem Land, was gar nicht sich christlichen Ordnung unterwirft, wo auch kaum einer da versucht, das zu verteidigen. Die Christen sind nicht die Mehrheit. Ich meine, formal vielleicht, aber sehen wir auch Leute, die in den Kirchen sind, da sind ja nicht alle überzeugt davon, dass das wirklich so ist. Also ich meine, da habe ich noch neulich eine Umfrage gelesen unter Katholiken, auch unter Protestanten, wie viel Prozent glauben denn, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Und bei den Katholiken waren es noch deutlich mehr. Ich meine, das war irgendwie so 40-50%. Bei den Evangelischen war es noch weniger, die glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber jetzt würde ich sagen, ja, also da ist einer Katholik, der glaubt an Gott, oder sagt er zumindest, und der glaubt nicht mal, dass es nach dem Tod weitergeht. Ja, woran glaubt der denn da eigentlich? Und da dürfen wir uns natürlich nicht wundern, wenn Menschen selbst ihre eigene Überzeugung nicht kennen und nicht dafür einstehen, dass sie dann auch in politischen Überzeugungen in der Öffentlichkeit natürlich nicht dafür einstehen. Also wir sind in einem Land, was zwar eine christliche Vergangenheit hat, aber in der Gegenwart nicht stark christlich geprägt ist.
Naja, das andere ist noch, wenn die Evangelischen sagen, oder der Papst sogar, dass Allah und Gott ist derselbe. Mhm. Dadurch wird eine Vermischung genommen, hervorgerufen, dass die Leute nicht mehr unterscheiden können, was heißt,
ja. Was ist. Genau, hier würde ich sagen, ich bin nicht für die evangelische Kirche verantwortlich, auch nicht für den Papst, sondern ich bin für meine Meinung verantwortlich und hier ist halt für uns als Christen zu sagen, wo stehen wir? Und zum Beispiel in der katholischen Kirche gibt es sehr zwiespältige Aussagen. Es gibt dann zum Beispiel von dem jetzigen Papst, also Benedikt XVI., als Kardinal Ratzinger, hat er zum Beispiel das Dokument Dominus Jesus verabschiedet und da steht ganz deutlich drin, die anderen Religionen sind nicht richtig, sondern der christliche Glaube ist der, wo sich Gott offenbart. Im Zweiten Vatikanischen Konzil, da gibt es einige Konzilstheologen, die sagen, dass meinetwegen der Muslim ist ein anonymer Christ. Der weiß es zwar nicht, aber eigentlich ist er auch Christ. Aber das ist nur die Meinung von einigen wenigen in der katholischen Kirche. Es gibt auf der anderen Seite diese deutliche Stellungnahme von dem Kardinal Ratzinger, als er noch Ratzinger hieß. Da hat er ganz deutlich gesagt, können Sie nachlesen, Dominus Jesus, wo er sagt, die anderen Religionen sind falsch, der christliche Glaube ist der einzige, der so auf Gott hinweist. Also diese Äußerung gibt es auch. Nicht? Also wir müssen immer dann noch sehen, worauf achten wir. Aber letztendlich muss ich sagen, ich bin nicht für den Papst verantwortlich, auch nicht für die Kirche, sondern jeder von uns ist für sich und seine Meinungsäußerung verantwortlich, egal in welcher Kirche er ist. Und da können wir unsere Meinung sagen. Und das wollen wir auch tun. Aber wer das will, der findet in der katholischen Kirche die Einäußerungen, meinetwegen Friedensgebet von Assisi, das klingt eher so ein bisschen, naja, alle sind gleich, und dann Dominus Jesus, wo der Papst heute eindeutig zu steht, oder denken Sie die kritischen Äußerungen, die er da in Würzburg oder so, war das? Nee, Regensburg, glaube ich, gesagt hat. Ich meine, da hat er gar nicht gesagt, alle sind gleich. Also dann, wir finden auch beides. Also wir finden das eine wie das andere. Wir müssen versagen, wahrscheinlich beim Papst ist es so, er vertritt ja eine Kirche, die über 1 Milliarde Mitglieder hat. Nicht? Und da ist er als Sprecher, er kann auch nicht immer sagen, was er will, sondern ist dann zum Teil, er vertritt einmal diese, wie ein Politiker auch. Nicht? Ein Politiker versucht, alle miteinander zu verbinden und so ist es hier sicherlich auch. Und da merken wir eben das eine, das andere, aber ich glaube, wir haben heute nicht die Verantwortung für den Papst und so, das ist dann seine Sache, solange wir nicht Papst sind, nicht? Dann müssen wir verantwortlich dafür, dann müssen wir das halt sagen. Aber ich glaube, wir sind mehr herausgefordert, wo ist unsere Stelle, wo ist unsere Verantwortung, was können wir tun? Weil das andere führt schnell dazu, abzuschieben, was schnell kommen kann. Und es gibt genügend Leute, die es falsch machen. Aber für die bin ich auch nicht verantwortlich in erster Linie. Und wir sollten uns da schon Gedanken drüber machen, vielleicht nicht bedenkenlos sagen, ist ja alles super. Nicht? Und beim Papst würde ich sagen, es gibt manche Sachen, die finde ich toll, was der sagt, meinetwegen gerade ethische Sachen. Da ist ja überhaupt jemand, der bei ethischen Sachen mal eine Stellung nimmt und häufig im biblischen Sinne. Es gibt Sachen, die mir eher Bauchschmerzen bereiten. Aber dann würde ich sagen, ich bin nicht verpflichtet, ihn in jedem Fall zuzujubeln. Deshalb bei manchen Sachen, okay, dann ist halt gut, freue ich mich darüber. Bei anderen halt ärgere ich mich, wie das halt bei anderen Sachen auch ist. Nicht? Auch bei der Angela Merkel sind manche Sachen, da denke ich, ja, sehr gut. Und bei anderen denke ich, also hey, was sagst du denn da? Nicht? Und aber gut, ich bin nicht Chef der CDU, deshalb ist deren Verantwortung. Was ich machen kann, ist etwas sagen, Stellung beziehen als Christ.
Schade, ich habe den Papst geschrieben, leider keine Antwort gegeben.
Ja, vielleicht kommt es noch. Ich vermute, dass das irgendwo in den Untiefen der vatikanischen Ministerien untergegangen ist. Nicht? Weil da ist natürlich, wir müssen uns vorstellen, der katholische Kirche ist ja ein Riesenapparat. Das auch, er ist ja nicht, er ist wie ein Staat und sogar größer als jeder Staat der Welt. 1 Milliarde Mitglieder. Nicht? Das ist die größte religiöse Organisation überhaupt. Und da ist natürlich so, da sind viele Interessen. Da gibt es eben einmal meinetwegen die Franziskaner, die wollen eine Sache, die Dominikaner wollen was anderes und die Opus Dei wollen noch was anderes und die Jesuiten wollen noch was anderes und da gibt es ja viele verschiedene Interessen. Und wir sind Kirche, Initiative will noch was anderes und die ist ja nicht so einheitlich, die Kirche. Nicht? Aber jetzt war eine Meldung da hinten, bitte sehr.
Ein paar Worte, wenn Sie können, und Ihre Meinung. Und das ist interessant und wundert mich, dass viele Christen, mehr als 100 Unterschriften waren unter dem Brief, und dann zum Schluss haben sie um Allah und Vergebung gebeten.
Ja, vielleicht, da das nicht alle kennen, erläutern Sie doch noch mal ein paar Worte, worum es dabei geht.
Das geht, dass die Muslimen haben den Christen einen Brief geschrieben, und da steht mehr als 100 Unterschriften, und die schreiben, dass die haben den gleichen Gott und wir reden viel von dem Frieden und so weiter, und Liebe zum Nächsten und Hilfe zum Nächsten und so weiter. Das ist ganz...
ja, eben. Ganz, und das war jetzt mal wieder eine Initiative. Solche gibt es in all ein paar Jahre immer wieder. Ein evangelischer Professor Schwarzenau, hier in der Nähe, der war ein Bochum-Professor, ist jetzt emeritiert in der Zwischenzeit, der hat sogar in seinen Vorlesungen gesagt, eigentlich hätte der Islam recht, die Bibel sei verfälscht, denn Mohammed hätte eigentlich recht mit seiner Interpretation der Bibel als evangelischer Theologe. Wo man sich ja nur an den Kopf fassen kann und kann sagen, ja bitte sehr, dann soll er doch Muslimgelehrter werden, wenn er so überzeugt davon ist. Ich finde das gar nicht überzeugend. Und ich glaube auch nicht, dass wir an denselben Gott glauben. Ich habe schon den Eindruck, Mohammed suchte nach demselben Gott. Denn wir wissen ja, als er 600 nach Christus den Islam gegründet hat, da sprach er mit Christen und mit Juden und hat deren Ideen übernommen, aber hat manche Sachen vollkommen missinterpretiert. Zum Beispiel lesen wir im Koran, dass Mohammed davon ausging, die Dreieinheit bestünde in Vater, Mutter, Kind. Ja, einfach weil er Theologen traf, die eben sehr von Maria redeten. Und Maria hat ja im Neuen Testament eine große Bedeutung, aber Maria ist ja nirgends in der Bibel Gott. Das ist ja eindeutig, sondern die Trinität besteht nach christlicher Überzeugung in Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber Mohammed hat das falsch in den falschen Hals bekommen, hat dann so eine Missinterpretation. Weshalb er dann sagt, Vater, Mutter, Kind, der Geschichte glaubt er nicht, zu Recht, ich würde ihm zustimmen. Klar, es gibt nicht eine göttliche Familie in dem Sinne, sondern Gott ist ewig, Gott hat Maria als Mensch benutzt dabei, sie ist vorbildlich auf der Erde, aber sie ist nicht Gott. Das ist ganz eindeutig, das sagt auch keine Konfession. Aber Mohammed hat das so verstanden. Und so hat er eine Sache vollkommen missinterpretiert und deshalb ist sein Bild von Allah, was er entwirft und so wie er Allah beschreibt, ist vollkommen anders, als wir in der Bibel haben. Dass da gewisse Ähnlichkeiten ist, soll uns nicht verwundern, denn er hat das ja zum Vorbild genommen. Aber er hat eben so grundsätzliche Sachen verändert. Nehmen wir mal die Trinität. Grundlage von allen christlichen Kirchen ist, dass wir sagen, Jesus ist Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Gott ist dreieinig. Das wird ganz stark abgelehnt. Wer das ein Muslim sagt, das ist Gotteslästerung. Das darf man gar nicht. Wenn wir sagen, Jesus am Kreuz für uns gestorben, als Muslim darf man das gar nicht. Muslime sagen, nein, Jesus sei gar nicht gestorben, weil Allah ja nie seinen Propheten so sterben lassen wird. Und hier ist ja eine ganz zentrale Sache. Wir als Christen gehen ja davon aus, wenn Jesus nicht für uns gestorben ist, dann gibt es keine Vergebung der Schuld. Und hier kann man doch nicht sagen, dass derselbe Gott. Also hier sind ganz grundsätzliche Unterschiede und man versucht manchmal in solchen Briefen eben die Parallelen zu sehen. Und es gibt Parallelen, klar. Muslimen sind bestimmte Sachen verboten, uns auch ethisch und von der Gottesvorstellung, es gibt nur einen Gott und wir glauben auch nur an einen Gott. Aber wir dürfen nicht vergessen, weil es Ähnlichkeiten gibt, dass da nicht auch Unterschiede sind. Und häufig spielen die Unterschiede die entscheidende Rolle dabei. Also ich meine, ich kann Ihnen jetzt viele Beispiele nehmen, aber nehmen wir mal jemanden an, der begeistert von Fußball ist, ja. Und jetzt könnte ich Ihnen sagen, ist doch letztendlich egal, welcher Verein gewinnt, die spielen doch alle Fußball. Weiß nicht, gibt es hier Fußballfans?
Das darf man
nicht,
vermutlich
gar nicht. Ja, da würde ich doch sagen, also haben Sie sich doch nicht so, ob jetzt Bayern München oder sonst jemand gewinnt oder HSV, die sind doch alle Fußballspieler, ist doch alles das Gemeinsame, das Wichtige, ne? Und stimmen Sie dann zu? Ja, ich meine, der nicht so engagiert ist dann hier für Schalke oder sowas, der wird dann zustimmen. Der engagiert ist, der sagt, nein, das ist doch ein großer Unterschied, mein Verein, ne? Und das auch mit Begründung. Meistens hat er ja Begründung dafür. Nicht? Sei es auch nur Lokalgeschichte, er ist halt da, wo ich bin, her bin. Nicht? Und hier merken wir, die Unterschiede scheinen dann doch eine Rolle zu spielen. Dass ich dem einen zujubel und dem anderen nicht. Oder wir können das auch noch an anderen Beispielen nehmen. Meinetwegen, viele von Ihnen sind verheiratet. Nicht? Jetzt wäre die Frage, ja, warum haben Sie sich gerade für die Frau entschieden? Die anderen Milliarden von Frauen, die es weltweit gibt, die sehen doch ihrer Frau ganz ähnlich. Also ich meine, die haben alle eine Nase, die haben alle zwei Augen, die haben alle einen Mund, die haben alle dieselbe Zahl Zähne, soweit die noch nicht gezogen sind. Die haben alle Haare auf dem Kopf, die sehen alle ähnlich aus. Warum haben sie sich für die entschieden? Sind doch 95% gleich. Aber dann würden sie sagen, ja, aber gerade die 5% Unterschied, die machen es aus. Hoffentlich, nicht? Ich meine, hoffentlich sagen Sie nicht, ich will meine Frau jetzt eintauschen oder so etwas, weil Sie ja, sondern
Coca-Cola und
ja, oder zum Beispiel das, nicht? Das ist eigentlich ein riesiger Unterschied, obwohl da wahrscheinlich zu 99% dasselbe ist, nämlich Wasser mit einem Farbstoff drin, ne? Ja. Aber da merken wir, und Zucker, genau, und Zucker ganz viel, aber was wir dort merken, was ich deutlich machen will, wenn Ähnlichkeit da ist, die brauchen wir ja nicht leugnen, natürlich gibt es Ähnlichkeit zwischen Islam und Christentum, ist aber die Frage, was ist das Entscheidende? Ist die Ähnlichkeit das Entscheidende oder sind nicht gerade die Unterschiede da das Entscheidende? Und da können wir ja sagen, klar, kann ich mit Muslim mich einverstanden erklären, wenn ein Muslim sagt, ich bin dagegen, dass der Gottesbezug aus der EU-Verfassung gestrichen wird. Da sind Muslime auch dafür, dass da ein Gottesbezug drin ist. Dann kann ich doch sagen, super. Oder da war neulich so eine gotteslästerliche Aufführung, wo Jesus lächerlich gemacht worden ist, haben Muslime demonstriert, das darf man nicht tun. Das sage ich, okay, bin ich auch der Auffassung. Aber in anderen Punkten muss ich sagen, da sind wir vollkommen verschiedener Auffassung. Und da muss man dann auch zu stehen. Und genauso wie bei der Frau oder bei Coca-Cola oder beim Sportverein, es ist nicht immer, die Parallelen sind nicht immer das Entscheidende, sondern manchmal sind gerade die Unterschiede das Entscheidende. Und hier müssen wir darauf sehen, wir können nicht einen Einheitsbrei machen und dann merken wir plötzlich, das klappt ja gar nicht. Warum werden in islamischen Ländern denn, wenn es derselbe Gott ist, Jahr für Jahr mehrere 10.000 Christen umgebracht? Jetzt zum Beispiel in Darfur von islamischen Gruppen oder in der Gegenwart in Indonesien oder in Nigeria oder in Pakistan oder in Afghanistan. Wenn Sie sich erinnern, da war doch der Afghane, der in Deutschland zum Glauben gekommen ist, sich zum Christentum konvertiert hat, er ist dann wieder zurückgegangen. Und was war da? Zum Tode verurteilt. Und er wurde später nur freigelassen, weil man gesagt hat, er ist geisteskrank, denn Geisteskranker kann nicht wissen, was er tut, also kann er jetzt auch konvertieren. Ja, ist denn das derselbe Gott? Und dann müssen wir sagen, ja, wenn das derselbe Gott wäre, warum bringen die denn die Christen um? Das ist nicht derselbe Gott. Da gibt es gewisse Ähnlichkeiten und wenn einer jetzt leichtfertig so tut, das ist alles dasselbe, da schneidet er sich ganz böse ins eigene Fleisch. Das wäre so, als wenn einer sagt, die Fußballfans sind dieselbe, die Frauen sind alle dieselbe, also ist ja egal, heute nehme ich die, morgen nehme ich die, ist doch alles dasselbe. Ne? Ja, aber hier würde ich wiederum sagen, ich bin nicht verantwortlich für diesen Brief, ich muss den ja nicht unterschreiben. Wenn andere das tun, kann ich darauf hinweisen, kann sagen, nee, also ich finde das nicht so toll. Wir müssen zuerst erkennen, Verantwortung haben wir in erster Linie für uns, das, was wir tun. Und dann natürlich können wir Stellung nehmen. Ich habe ja auch gesagt, eine Aufgabe ist, Protest zu erheben. Dann kann ich sagen, ich protestiere, ich bin hier nicht einverstanden. Aber dann muss ich auch was Positives tun. Und das war das Positive, ja zu bekennen, was glaube ich denn? Die Unterschiede zu machen von manchen Punkten, wo wir sagen können, da sind wir uns einig, klar. Also bei der Unterschriftenliste gegen die Abtreibungspille, da haben alle möglichen Leute unterschrieben, auch Muslime, weil die gegen Abtreibung sind. Und da habe ich nicht gesagt, ja, du bist Muslim, du darfst ja nicht unterschreiben. Sondern wenn der gegen Abtreibung ist und ich bin das, dann sagen wir, okay, in dieser Hinsicht. Aber ich mache mit dem deshalb keine eigene Kirche. Ich sage nicht, der hat den selben Gott wie ich. Sondern in diesem Punkt, da bin ich mit dem einverstanden. Und das ist dann in Ordnung. So würde ich sagen. Genauso meinetwegen gibt es irgendeinen Atheisten, der bei Aldi einkauft und der sagt, mir schmeckt die Mettwurst genauso gut wie dir. Dann kann ich sagen, okay, in dieser Hinsicht bin ich mit dem einverstanden, aber nicht in Bezug des Glaubens. Oder wenn einer sagt, ich will Ehe schützen. Und da habe ich einen Atheisten, der sagt, ich will Ehe schützen. Dann sage ich, okay, sind wir einer Meinung. Aber ich bin deshalb so lange kein Atheist. Und so würde ich hier sagen, hier überschreitet man das einfach. Da macht man so eine Einheit, weil man bestimmte Punkte hat, in denen man sich einig ist, tut man so, als ob die Unterschiede gar nicht mehr da wären. Und das ist natürlich falsch. Und das müssen wir deutlich sagen. Und ich würde deshalb nicht auffordern dazu, so etwas zu tun. Allerdings umgekehrt, ich mache es so, ich besuche regelmäßig unsere muslimischen Nachbarn. Das letzte Mal, jetzt vor Weihnachten, war der da gewesen und sprechen mit denen auch über Glaubensfragen. Und das ist gut. Ich erlebe sogar, ich kann mit den muslimischen Nachbarn mehr über Glaubensfragen sprechen als mit manchen einheimischen Deutschen. Manchmal auf der einen Seite wohnt ein einheimischer Deutscher, ne, zu dem sind wir ein paar Mal gekommen, und sagt er, nein, ich spreche über Glaubensfragen nicht, persönliche Angelegenheit. Ja, so als ob das sein tiefstes Geheimnis wäre, was er verdient oder auf der Bank hat. Ne? Aber dann komme ich bei dem Muslim vorbei. Also ich hatte ja ein Buch über Weihnachten geschrieben, habe ich dann auch ein Buch über Weihnachten gegeben, wo erklärt wird, was nun Weihnachten so bedeutet. Und obwohl die gar nicht wussten, dass wir kommen, gleich eingeladen, 2 Stunden bei ihnen gesessen, über Glauben gesprochen, über Kinder, Familie, alles Mögliche gesprochen. Da würde ich sagen, das ist auch unser Auftrag. Wir dürfen nicht nur schimpfen, die bösen Muslime, und tun wir mit ihnen nicht, sondern hingehen, Gemeinschaft mit ihnen haben, auch Glauben bezeugen. Aber ich muss jetzt nicht ein Wischiwaschi machen. Ich habe dem auch deutlich gesagt, was ich glaube. Er hat gesagt, was er glaubt. Wir haben miteinander gesprochen. Das heißt ja nicht, ich muss das nicht miteinander mixen, aber auch hingehen. Das gehört beides zusammen. Also nur sich zu beschweren, ist zu wenig. Das ist eine Sache. Beschweren, ja, zu sagen, so geht's nicht, aber dann auch zeigen, wie geht's denn positiv. Und so versuche ich es immer wieder zu machen und ich merke, die meisten Muslime, mit denen ich spreche, mit denen kann man reden. Es gibt natürlich so ein paar Ruhestörer, meistens Jugendliche auf der Straße, die nur pöbeln und so. Aber wenn die Eltern das wissen, die meisten Eltern, die rufen ihre Jugendlichen auch zur Ordnung. Das geht so nicht. Also wenn sie mit denen sprechen, ich habe das manches Mal erlebt, wo dann Eltern das mitbekommen haben, dann haben die ganz böse Ärger bekommen. Nicht? Also, weil die Eltern wollen das nicht unbedingt so. Das heißt auch nicht, dass da alles schön und lieb und nett ist. Sondern das sind häufig entwurzelte Jugendliche, die kennen die Freiheit in Deutschland, die meinen, sie ausnutzen zu müssen. Und sie merken, da sind keine Hemmungen und dann nutzen sie das aus. Aber dadurch dürfen wir nicht einen Rückschluss machen, alle Muslime sind nur böse und wir sollen am besten sie meiden oder einsperren, auswerfen oder ausweifen oder sowas.
Schwierig wird es dann, wenn, wie sagte neulich eine Schwester, so um die Weihnachtszeit, ja, ich war in der Kirche und da war der Imam und wir haben zusammen Weihnachten gefeiert.
Tja.
Er sagt, war das denn Gottesdienst? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also, das war eine Art Gottesdienst, vielleicht war es kein reiner Gottesdienst, aber es war eine kirchliche Veranstaltung. Da wird es schon schwierig. Da können selbst Christen müssten da sagen, sage ich zu ihr gesagt, wenn wir Minister sagen müssen, das ist ja eine Multikulti-Veranstaltung, das ist so nicht richtig.
Genau.
Das wird auch so nicht schriftlich. Ne?
Ja.
Da sind manche Christen auch überfordert.
Ja, genau, das stimmt. Was häufig auch daran liegt, und hier ist eine Herausforderung wieder an jeden Einzelnen, viele Christen kennen ihren eigenen Glauben zu wenig. Das heißt, ich muss mich mit meiner Bibel, mit meinem Glauben auseinandersetzen, sonst kann ich den nicht nach außen vertreten, glaubwürdig. Das ist klar. Also das heißt, die erste Herausforderung ist, wenn ich meine eigene Position nicht kenne, dann weiß ich gar nicht mehr, wo grenze ich mich denn ab, wofür stehe ich denn eigentlich, dann wischt sich alles durcheinander. Deshalb die erste Herausforderung ist für jeden, der sich als Christ versteht, ich muss mich intensiver mit meinem eigenen Glauben auseinandersetzen. Und wie geht das? Sprechen mit anderen Christen, lesen in der Bibel und dann dafür einstehen. Weil sonst bleibt es an der Oberfläche und dann werde ich schnell eingefangen von diesem und von jenem, denke ich, ist doch gut, hört sich doch gut an und viele der Sachen klingen ja auch erstmal gut. Und wenn ich jetzt nicht genau weiß, was ist denn für ein Gottesbild eigentlich in der Bibel? Was wird denn da über Gott gesagt und über Jesus? Ja, dann weiß ich auch nicht, wo ist dann der Unterschied zum Islam. Ja, also das heißt, da muss es schon ein bisschen Hintergrundinformationen geben. Aber wenn wir die haben, dann glaube ich, diese beiden Ebenen, einerseits positiv Vorbild und dann auch zu sagen, nein. Ich glaube, wie spät haben wir es?
4:12.
Wie lange haben wir noch?
Ja,
eigentlich schon Schluss. Dann nehme ich gerade, dann nehme ich diese Meldung hier noch. Bitteschön.
Besser beraten ist, so einen Gang auszunehmen. Ist ja völlig zu Recht gesagt worden, dass Muslime pauschal zu kritisieren unsinnig ist oder auch unstatthaft ist. Auf der anderen Seite regt es mich persönlich zum Beispiel auf, wenn ich höre, dass irgendwo ein Minarett 55 Meter hochgebaut werden muss für irgendwelche Muslime, die sich dann da treffen, womöglich überregional versammeln wollen in der Moschee und so weiter. Trotzdem meine ich, die Kritik darf eben nicht jetzt pauschal auf die Muslime abzielen, dann sucht man sich was anderes, dann kommt man natürlich irgendwann auf den Koran. Der Koran, da gibt es diesen super Begriff Takia, wo ich mich dann auch frage, muss ich mich mit dem Koran überhaupt noch auseinandersetzen? Also wenn Ungläubigen gegenüber gelogen werden darf und soll. Andere Kritik am Koran ist ja auch schon angesprochen worden. Ich denke manchmal, es wäre besser, wenn wir uns da etwas entspannen würden und einfach mehr auf Gott vertrauen. Das regelt. Klar Stellung beziehen, denke ich auch. Wenn solche Schoten passieren, wie dass der Imam plötzlich in der Kirche auftaucht und dann womöglich auch eine Predigt halten will, oder eben wenn irgendwelche aberwitzig großen Moscheen gebaut werden sollen, kann man da sicherlich auch eine Stellung zu abgeben oder sonst was, aber ansonsten ist da glaube ich ein bisschen mehr Vertrauen.
Ja.
Weil man kommt der Sache so ohne weiteres nicht bei. Also die Muslime können sich grundsätzlich auf irgendwelche Fatwas, auf irgendwelche Äußerungen von den Rechtsgelehrten berufen und so weiter und so fort. Also die kriegt man so nicht gepackt, über den Koran geht es auch nicht. Und ich habe den Eindruck, dass sich immer mehr Christen da rein verstiefeln in dieses Thema, da unheimlich viel Zeit investieren und im Ergebnis kommt da wenig raus.
Also ich finde diese Stellungnahme sehr wichtig dabei, denn im Kern vertrauen wir ja, Gott hat die Welt in der Hand. Gott führt auch die Welt, nicht wir haben die Entscheidung. Sehen wir ja gerade mal beim Zusammenbruch des Ostblocks. Ne? Was haben die Politiker nicht alles gesagt und die Weisen der Welt gesagt, das bleibt noch ewig und so. Und dann immer vor ein paar Jahren bricht es zusammen. Gott ist derjenige, der Geschichte macht. Das müssen wir im Kopf haben und auch was den Islam angeht. Gott entgleitet das nicht. Unsere Verantwortung ernst nehmen und dann genauso ist und Gott hat es in der Hand. Und die Gefahr wäre tatsächlich, da einen Schwerpunkt zu setzen. Und wie gesagt, ich betone nochmal, Politik ist nicht nur auseinandersetzen mit dem Islam, Und ich habe ja gesagt, das ist Wirtschaftspolitik, das ist Familienpolitik, das ist Sozialpolitik, das ist Außenpolitik, das ist alles mögliche, Umweltpolitik. Und zu all diesen Punkten gibt es auch christliche Ideen, die wir einsetzen können. Denn zum Beispiel Umweltpolitik, wenn wir sagen, das ist eine Schöpfung Gottes, Gott hat die Welt geschaffen, wir sollen auf diese und jene Sachen achten. Das sind ganz immens wichtige Sachen. Das ist nicht nur ein Spezialthema der Grünen oder so. Also wir müssen auch sehen, Politik ist viel, viel mehr als nur die Frage mit dem Islam. Das ist ein Teil. Wir können in der Gefahr stehen, dass wir sagen, wir sind so stark fixiert, wie die Schlange, nicht die Maus auf die Schlange, als wir nichts anderes mehr sehen. Christsein ist erstmal viel, viel mehr. Und Politik, also engagiert als Christen, Politik, ist viel, viel mehr. Nicht nur die Frage Auseinandersetzung mit dem Islam. Und das müssen wir beachten. Und dann gerade dieses Vertrauen haben, wir tun, was wir können. Und letztendlich, Gott hat die Sache in der Hand. Und damit mache ich vielleicht an der Stelle Schluss. Ich bete gerade noch. Und ja, möchte Sie bitten, mitzubeten. Ja. Vielen Dank. Lassen Sie uns beten. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass wir wissen, dass du da bist. Du hast gehört, was wir heute Morgen gesprochen haben. Du weißt, was davon richtig und weise ist und was mit deinem Wort übereinstimmt und was unsere Meinung ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns da richtig führst, dass du in Erinnerung behalten lässt, was gut ist und was uns weiterbringt, dass du uns im Alltag erinnerst, da wo wir Verantwortung übernehmen sollen in unserer Umgebung. Gib du uns Weisheit dafür, wo wir den Mund aufmachen sollen, wo wir vorbildlich leben sollen, wo wir unsere Politiker aufmerksam machen sollen auf Dinge, die falsch laufen, wo wir selbst Initiativen ergreifen können, um Menschen in unserer Umgebung zu helfen und auf dich aufmerksam zu machen. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, auch da das Gleichgewicht zu behalten, nicht irgendwie in einen Extremismus hineinzufallen, dass du uns hilfst, die Grundlagen immer besser kennenzulernen, was du willst, und dann auch sehen, wo unsere Verantwortung ist, Entscheidungen zu treffen. Ich möchte dich bitten, dass du uns Liebe zu den Menschen in unserer Umgebung gibst, dass wir nicht nur die Gefahr, sondern auch sehen, wo du sie liebst und erreichen willst, und dass immer mehr Menschen in Deutschland dich kennenlernen und mit dir leben wollen, auch in ihrem Alltag. Wir möchten dich dann auch bitten für unsere Politiker auf Landesebene und auch auf Bundesebene, die dort als Bundeskanzlerin und die Minister, die da Verantwortung tragen, dass du ihnen Weisheit gibst, dass du sie richtig führst, dass sie zum Wohl unseres Landes regieren und dass gerade da, wo Lobbygruppen sind, die Entscheidungen durchsetzen wollen, die damit gar nicht übereinstimmen, dass sie das erkennen und dass sie auch Nein dazu sagen. Wir möchten dich bitten, dass auch du diese Leute ansprichst, dass sie sich an dir orientieren, dass sie in ihrer Umgebung Christen haben, die sie aufmerksam machen auf dich. Und wir wollen dir Danke sagen dafür, dass wir vertrauen dürfen. Du hast alles in der Hand, dir entgleitet das nicht, und dass wir einmal in der Ewigkeit bei dir sein werden und dass wir uns darauf freuen dürfen. Begleite uns diesen Tag für all die Entscheidungen, Begegnungen und Verantwortungen, die uns heute noch bevorstehen werden. Amen. Amen. Ich werde hier noch ein bisschen zum Gespräch sein, falls Sie noch Fragen haben. Ich habe da hinten an dem Tisch, wo die Bücher liegen, auch ein paar meiner Bücher hingelegt. Da ist etwas über moderne Bibelübersetzungen, was nur davon zu halten ist. Etwas über dieses Sakrileg, wo Gott angegriffen wird. Etwas über Blaise Pascal, der als bekannter Mathematiker ja auch gleichzeitig Christ war. Etwas über moderne Medizin und Ethik. Und noch ein paar andere Sachen. Sie können das gerne anschauen. Sie können gerne etwas davon mitnehmen. Werfen Sie mir, was Sie wollen, da oben einfach in den Karton hinein, wenn Sie etwas mitnehmen. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen gesegneten Tag, und falls Sie noch Fragen haben, können Sie gerne jetzt noch auf mich zukommen.